der 17. März.
Richtig.
Ihr hört Spotify. Herzlich willkommen an diesem Sonntag zum Gottesdienst mit Priester Oliver und dem kleinen Ministranten Jan. Hallo, schönen Sonntag. Moin.
Hallo, es ist der Marihuana-Podcast. Hier erfahrt ihr alles über die Freigabe, über die Legalisierung. Wir sind die nächsten zwei Stunden für eure Fragen da. Jan und mein Bauexperte Jan Böhmermann. Ja.
Die Leitungen sind offen. Also ruft einfach an, wenn ihr Fragen habt zum Thema Marihuana. Wie baut man einen Joint richtig? Wie viel Gramm darf man legal besitzen? Alles heute in der Sendung.
Wir sind eure Experten rund um das Cannabis-Problem, kann man nicht sagen, aber um die Einführung gerade. Wir geben euch auch Quellen und Tipps, wo ihr das beste Zeug für sorgen könnt und alles weitere machen wir hier. Jan, wie geht's denn dir heute so am Wochenende? Wir können mal sagen, wir sind ganz kurz frisch vor der Ausstrahlung.
Ganz frisch. Heute ist Samstag, es ist ganz frisch. Ich muss dir sagen, ich habe eine neue Tagescreme und die verstopft die Poren. Ich habe jetzt gerade mir einen zweiten Kaffee reingedübelt und jetzt habe ich so ein schwitziges Gesicht und das finde ich ein bisschen unvorteilhaft und ich frage mich, ob da vielleicht jemand eine bessere Creme-Alternative hat. Obwohl, heute geht es ja nicht um Kosmetik, sondern es geht um Cannabis. Da habe ich vielleicht direkt den ersten Hinweis. Viele fragen sich ja, wie viel Gramm darf man denn legal besitzen? 500 Gramm.
500 Gramm. Ach, das ist völlig in Ordnung.
Genau. Völlig. Wenn ihr in Zukunft mit 500 Gramm Marihuana erwischt werdet, völlig unproblematisch.
Ich komme natürlich jetzt sofort auf dieses Thema, weil wir ganz kurz hier angesprochen haben in der, glaube ich, letzten Sendung, dass es ja auch verschiedene Meinungen gibt zu diesem Gesetz. Und ich habe nur gesagt, ich habe ja immer das Ohr noch auf der Straße. So heißt es doch so schön. Ich weiß immer genau, was die Leute so reden. Und Jan.
Ich habe hier schon direkt einen Batzen rausgeholt.
Bin ich hier mit Bones MC gerade verbunden?
Ich habe hier gerade einen Batzen rausgeholt, einen Batzen gelbe Scheine. Die zeige ich Olli Schulz gerade. Das ist ein richtig abgepacktes Geldbündel. Das ist alles schon in Vorbereitung für die große Cannabis-Woche. Also ab in zwei Wochen, ab 1. April ist es ja soweit. Und ich habe alles schon, das Geld ist gestückelt, die Feinwaage ist fertig. Ich bin komplett ready eigentlich für die Freigabe.
Stell dir mal vor, wir würden jetzt tatsächlich seit Jahren, unsere Fangemeinschaft, sag ich mal, ist so stolz drauf. Wir haben nie Merch gemacht. Es gibt keine Shirts, keine Tassen und wir sind nie auf Tour gegangen mit unserer Show. Ähnliches. Aber wenn wir jetzt am 1. April mit der Legalisierung von Cannabis sofort auf dem Markt mit eigenen Blättchen, mit eigenen was magst du lieber? Bist du mehr so der sensitive Typ und möchtest mehr so wie Jan irgendwie aktiv sein oder Indica, mehr so Olli Schulz, dann hol das Olli Schulz Haschisch.
Es würde wahrscheinlich funktionieren, ne?
Ja. Und wenn wir sofort jetzt alles hätten, die eigenen Filter, die eigenen Sachen, wirklich hol dir jetzt so eine Armtasche, wo alles drin ist, so wie bei Yps früher, ich glaube, wir würden jetzt ein Marktführer damit werden. Ey. Ich habe dir eine Mail weitergeleitet, die ich ganz von einem Polizisten nämlich, die ist sehr umfangreich, aber ich bin natürlich auch nur jemand, der keine Ahnung hat. Es gibt total viele verschiedene Meinungen. Ich fand das aber relativ schlüssig, was er geschrieben hat. Ist viel Text, da du mit der Polizei, ich weiß, jetzt ist gleich das erste Thema, aber wir können ja auch mal ruhig mit so einem Thema anfassen, was momentan sowieso viele Leute interessiert, also anfangen. Und er hat halt mir mal aufgeschrieben, dass das alles halbwegs schon geregelt ist, auch mit dem Autofahren und Ähnlichem. Also wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Regierung hat eigentlich alles schon auf die Wege geleitet. Da wird es gar keine Probleme geben bei der Legalisierung.
Die haben sich schön einen Abend, haben ein bisschen was zu knabbern irgendwie aus dem Kühlschrank geholt, haben sich einen Joint gedreht und haben das alles geklärt. In so einer ganz entspannten Sitzung bei Olaf Scholz in der Haschisch-Ecke im Kanzleramt, hat er sich einrichten lassen, mit so Pappmaché, wie so ein Hippie-Retreat in Costa Rica mit so Pappmaché in so einer Höhle. Da werden diese ganzen Drogenthemen besprochen. Ja, vielen Dank, lieber Polizist, für diese tolle lange Mail. Ich nenne dich jetzt einfach mal
Kevin.
Hast den Namen jetzt gesagt? Ich hätte jetzt einfach mir einen Namen ausgedacht.
Nenn
mich
Jason.
Mal. Jason, genau. Also Jason schreibt, hallo lieber Olli, auch geil, dass er natürlich dir schreibt in dieser Sache, weil er weiß, dass er bei mir nicht durchkommt, wegen Drogen. Ich habe am Ende eurer letzten Sendung den Kommentar zur Cannabis-Legalisierung gehört und die damit verbundene Annahme, das Fahren unter Cannabis wäre noch nicht wirklich geregelt. Falls wir daran Interesse haben, sollen wir gerne mal, als Polizist, Schwerpunkt Drogen, einmal kurz auf ihn hören. Er sagt, sobald das Thema Cannabis-Legalisierung zur Sprache kommt, höre ich immer wieder den auch von dir geäußerten Satz, dass man mit dem Auto fahren, das noch klären müsse. Dabei ist das Thema bereits in aller Ausführlichkeit juristisch abgedeckt. Grundsätzlich gibt es zwei Paragraphen, die Relevanz finden. Paragraph 24a StVG, Straßenverkehrsgesetz oder weiß ich nicht, und Paragraph 316 StGB. Hier nun die Unterschiede. Tatbestand des 24a StVG erfüllt man, wenn man vermeintlich in ganz normem Zustand Ausfallerscheinung und der Konsum von Drogen im Blut nachgewiesen werden kann. Der THC-Grenzwert, um den Verstoß zu erfüllen, liegt derzeit bei 1 Nanogramm. Wie misst man das denn? Wir müssen
das würde ich auch gerne wissen. Was ist denn ein Nanogramm? Ist das viel? Die Veranschaulichung hier steht, der Wert ist äußerst niedrig. Zwar tickt jeder Körper in Bezug auf Stoffwechsel, Geschlecht, Gewicht etc. anders, aber man kann als Faustformel sagen, dass man nach einem Konsum noch mindestens 2 Tage, oftmals sogar 3 Tage noch über diesem Grenzwert liegen wird.
Bislang wusste man ja, so bei Landhochzeiten wusste man, 4 Bier kann man trinken, dann kann man noch mit dem Auto nach Hause fahren. Das war so bei uns die Regel früher.
Vier Bier.
Oder wenn man einen Beifahrer hat und der das Auge zuhält, auch 5 Bier.
Genau.
Das heißt, mit Cannabis gibt es eine neue, mit der Einführung der Legalisierung von Marihuana gibt es eine neue, viel weichere Drogenformel. Man kann eigentlich als Faustformel festhalten, einfach keine Drogen nehmen, dann kann man gefahrlos Auto fahren. Interessant, beim ersten Verstoß, also wenn man über diesen Grenzwert drüber kommt, und das kann 2 oder 3 Tage später, kann man immer noch über dem Grenzwert sein,
schreibt uns ein
Polizist, ist teuflisch. Ja. Beim ersten Verstoß 500 Euro Bußgeld, beim zweiten Verstoß 1000, beim dritten und weitere Male 1500 und immer 3 Monate Fahrverbot.
So. Ey, die Kiffer sind die neuen Melkmäuse der Bundesrepublik Deutschland. Echt jetzt, ey,
kann ganz es ehrlich. Sein, dass am Ende die FDP zugestimmt hat, weil die einfach Kohle brauchen für ihren scheiß Haushalt und dann der Finanzminister gesagt hat, ach komm hier, bei den Kiffern, das sind einfach irgendwie privilegierte Drogenabhängige, die sind irgendwie zu fein für Alkohol, den ziehen wir schön das Portemonnaie aus der Tasche. Das gibt's doch nicht.
Und jetzt muss man noch so einen Blitzer erfinden, der gleichzeitig auch im Innenraum des Wagens den Marihuana-Wert des Fahrers messen kann. Weißt du, die Geschwindigkeit, wenn man das jetzt, Andi Scheuer, überleg dir was.
Weißt du, wenn das Weiße im Auge, wenn das eine bestimmte Art, bestimmter Grad von Röte im Auge ist, dann wird man gleichzeitig beim Blitzen auch noch, guck mal, das ist keine schlechte Idee. Direkt wieder
ein Geschäftsmodell. Jedenfalls ganz interessant, dass das alles schon geklärt ist. Ich habe natürlich gar keine Ahnung, weil ich mich dieser teuflischen Droge schon vor vielen Jahren entzogen habe. Ja,
du ja auch. Die einzige Droge, die wir bislang noch nehmen, ist Podcast und Fame und Auftrittsadrenalin. Aber ganz kurz der Vollständigkeit halber, das war nämlich erst Paragraph 24a StVG. Stimmt, ja. Jetzt gibt es aber noch den Paragraph 316 StGB, Strafgesetzbuch. Den verwirklichen wir dann, wenn wir Ausfallerscheinungen haben. Ach so, also das erste ist, wenn man gar keine Ausfallerscheinungen hat, man sieht nichts. Aber wenn man Ausfallerscheinungen hat, also ein unkontrolliertes Zucken im Gaspedal oder, keine Ahnung, auf den Linien fährt, dazwischen ihnen, im Klartext, wenn ihr so ballermäßig unterwegs seid, dass ihr Schlangenlinien fahrt, rote Ampeln überseht oder sonst was, dann kommt der 316 StGB zum Tragen. In Bezug auf die eigentliche Strafe gibt es keine einheitliche Sanktion. Hier wird dann geprüft, wie die persönlichen Verhältnisse sind, also wie unser Einkommen ist, wie hoch die Schwere der Tat zu bemessen ist. Nach meiner Erfahrung kann man sagen, dass die Geldstrafe nahezu immer mindestens 4-stellig ist und der Führerschein nicht selten unter 9 Monaten wegbleibt. In aller Regel darf man sich auch im Anschluss über eine MPU freuen. Da kann man sich dann mit Mario Basler an so einen Kurs setzen, so einen Online-Kurs.
Hast du die Werbung gesehen
von Mario Basler?
Für MPU King?
Nee, ich kenne nur den von Manuelsen, also immer noch. Der hat doch auch diese...
Und war das Manuelsen? Ich weiß nicht, einer von diesen Rappern. MPU King, genau. MPU King.
Solltet ihr bei einer solchen Aktion, also unter Ausfallerscheinungen, weil du durchgezogen hast, auch noch einen Unfall bauen, dann findet der Paragraph 315c StGB Anwendung. Diesen erläutern würde allerdings den Rahmen sprengen, aber kleiner Spoiler, schreibt er, dann ist man richtig gefickt.
Okay. So ist es wahrscheinlich. Dann wirst du den Führerschein niemals.
Zum Abschluss mal etwas Polizeigossip, daher auch alle Angaben nur, diese Angaben nun ohne Gewehr. Man munkelt, dass man den oben genannten THC-Grenzwert bei 24 ASTVG erhöhen möchte. Also, dass 1 Nanogramm zu wenig ist, selbst für die Bullen. Auf wie viel und wann das kommen soll, steht noch nicht fest, steht in den Sternen. Über den Sinn und Unsinn des jetzigen Grenzwertes kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Vielen Dank, lieber Justin, Kevin, Nachname egal.
Finde ich jedenfalls in der Aufschluss hat sich jemand wieder mal richtig Mühe
gegeben, mich Ahnungslosen
hier auch mal ganz kurz aufzuklären. Es werden trotzdem spannende Zeiten, glaube ich, ab dem 1. April, wenn es dann losgeht mit dem grünen Rausch hier in der Bundesrepublik Deutschland.
Das Ding ist, auf wen trifft das denn zu? Also Alkohol ist ja eher so die Landdroge. Alkohol konsumiert man, glaube ich, und im Straßenverkehr dann vor allen Dingen, natürlich auch in der Stadt, klar, aber ich kenne es halt vor allen Dingen aus dem Umland von Bremen, da wurde am Wochenende ordentlich gesoffen und es gab dann immer so diese Regel,
4 bis 4, ich kann doch sein, ist ja nur
ein bisschen. Das geht auch noch. Ey, und hab ehrlich gesagt, jetzt wo ich das gerade sage, fällt mir ein, dass ziemlich viele, also ich kenne ziemlich viele Leute, die es zerlegt hat, so die Geschichten, als die ersten Führerscheine raus waren und dann tauchten auf einmal einige Leute nicht mehr auf, weil die am Wochenende in so einer Landstraße an einen Baum geballert sind und tot gefahren an sich haben, ne?
Ja, das sind diese traurigen Klassiker. Mit 18 Golf GTI bekommen auf dem Land und sofort natürlich irgendwie die viel zu schnell gefahren. Ach, fürchterlich. Ich lasse uns nicht zu fürchterlich, nee. Aber auch noch eine traurige Nachricht ganz kurz, die mich heute Morgen wirklich enttäuscht hat. Gravis schließt alle Filialen.
Ich hab's noch neulich gesagt. Die haben mein Handy repariert und es hat sich noch dann der Store Manager und Gravis noch gemeldet und jetzt letzte Woche Mittwoch Gravis macht zu in ganz Deutschland. Ich finde,
das war in ganz Deutschland, das war für mich die beste Alternative. Wenn ich Apple-Produkte hatte, die irgendwie kaputt waren und sonst was, bin ich zu Gravis gegangen. Immer die interessanteren, witzigeren, auch nicht so nervigen Nerds, die da gearbeitet haben. Super Kundenservice, haben mir zweimal das iPad repariert, gerettet und auch sonst immer eigentlich da gewesen. Und man musste sich nicht mit diesen ganzen Idioten am Kudamm beim Apple Store anstellen. Was ich auch immer wirklich, die haben guten Service, ich weiß, aber dieses da so stehen im Raum und da kommt einer mit dem iPad auf dich zu, der so 12 ist oder so manchmal, denke ich. Und der einfach tausendmal mehr Ahnung hat und vor dem du wie so ein ahnungsloser Typ wirkst, der dann auch so sagt, was willst du denn jetzt haben hier genau? Und innerhalb von Sekunden dich abwickelt und das läuft alles gut. Trotzdem bin ich mit dem Kundenservice unzufrieden, weil es mir zu gut funktioniert. Weißt du, was ich meine?
Ja. Und
bei Grave, nee, du weißt schon, was ich meine.
Und dieses Angekumpel, bei Gravis waren es einfach so die Nerds und ich ehrlich gesagt, Gravis gab es, bevor es Apple Stores gab. Die haben, seit 1986 gibt's die Firma und ich finde, vor allen Dingen für kleinere und mittelgroße Städte, wenn du irgendwie ein Apple-Produkt hast und Interesse hast an dieser Art von Technik, kannst du an Gravis gar nicht vorbei. Es gibt in den meisten kleineren oder mittelgroßen Städten gar keine Apple Stores. In Bremen zum Beispiel, Knochenhauer Straße, Gravis Store, da wo ich meinen Laptop, mein Handy repariert habe. Mhm. Ey, ganz ehrlich, es gibt in Bremen sonst keinen anderen Ort. Klar, kannst du zum Mediamarkt oder zu Saturn gehen, aber das willst du ja auch nicht. Und es hat mir echt das Herz gebrochen. Ich habe eine ganz tolle Mail bekommen von einem Gravis-Mitarbeiter, der richtig verzweifelt war. Und du hast völlig recht, es arbeiten einfach coole Nerds bei Gravis. Ist ein geiler Laden,
immer gewesen. War ein geiler Laden, geile Nerds, von denen man dachte, dass die auch alle irgendwie im Darknet gute Kontakte haben und wissen, was los ist. Jetzt ist das so bitter, weil hätte man bis zum 1. April durchgehalten, hätte man vielleicht eine kleine Coffeeshop-Zentrale in jedem Gravis einbauen können. Weil ich glaube, das wäre vielleicht die Rettung gewesen, weil auch da gibt es, glaube ich, Verbindungen zwischen Marihuana-Konsum und Nerds am Rechner. Und vielleicht hätte das, als ohne das so lustig zu machen, ich finde es nämlich echt tragisch, glaube ich, die verlieren alle ihren Job von 0 auf 100.
Aber erst am 31.12. ist Schluss. Und ich glaube, jetzt beginnen so die Verhandlungen, also nicht ab 1. April, das geht nicht sofort zu, es betrifft 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Deutschland und jeder kennt Gravis, wie heißt nochmal der Gravis-Shop da in Berlin an der TU?
Ernst-Reuter-Platz.
Und
ja, da bin ich auch oft gewesen. Das ist wirklich auch und selbst da bist du immer schnell drangekommen, so, ne? Also es ist wirklich ein guter Laden und einfach eine gute Kette.
Vielleicht können das ja einige Leute jetzt übernehmen, die einzelnen Stores. Also vielleicht gibt's ja die in freier Trägerschaft, also in Bremen. Ich habe das Gefühl, auch eine stabile Belegschaft, also so als Team. Vielleicht machen die das als Team dann und machen ihr eigenes Ding. Man kann ja auch als Apple Reseller sich irgendwie solo zertifizieren lassen.
So wie der Wiener Wald, darf die sich nicht mehr Wiener Wald nennen, die Restaurantkette bzw. diese Imbisskette, die heißt jetzt Hühnerwald hier in Berlin. Und vielleicht kann man ja Gravis auch einfach den Namen so ein bisschen, was will Avus, also Avis, ja, irgendwas anderes draus machen und das Ding noch behalten, wie ein paar Filialen. Macht da noch einen Bubble-Tea-Shop mit rein und verkauft Marihuana unterm Ladentisch, dann läuft das vielleicht.
Aber das wäre doch eine mega Idee. Ich meine, grün ist das Logo ja sowieso. Ja, Gravis dann ab 1.1.2025, Apple-Produkte und einfach noch so eine Bobelecke.
Und eine Bobelecke, genau, die besten 10 Hashtags, die großen Bobel. 5. Apple und Bobel. Gar nicht mal so schlecht.
Hoppsala, da kam was mit bei dir gerade eben beim Husten.
Ein Härchen nur.
Ach so.
Keine Sorge. Auf alle Fälle, das ist Apple und Bobel.
Ich schreibe mir direkt auf. Einfach weil es, glaube ich, eine ganz gute Idee ist. Apple und Bobel.
Ja, eine gute Titelsendung, Apple und Bobel.
Direkt
auf
schon
alle Fälle,
Minute 5 Sendungstitel steht fest.
Wenn es da irgendwas gibt, also oder irgendwelche Großinvestoren, die gerade zu viel Geld haben, wenn ihr zu Hause seid, ihr seid irgendwie Erbe von der großen Zigarettenfirma oder irgendwas und wisst nicht, wo ihr mit euren Milliarden hin sollt, dann unterstützt doch Gravis. Ganz ehrlich, warum nicht einfach mal sagen, weißt du was, das versuche ich jetzt mal, diesen Konzern am Leben zu halten. Ist auch eine Aufgabe.
Ja, aber willst du da wirklich so eine Privatperson mit viel Geld haben? Kann man das nicht eher so genossenschaftlich aufbauen? Ich finde immer, wenn dann so Einzelgeldleute reinkommen, weißt du, ja, hat nicht Jan-Philipp Rehms mal Stichwort Zigarettenerbe jetzt gerade seine ganzen Kulturstiftungen abgewickelt, weil er irgendwie keinen Bock mehr hat oder so? Das ist, ja, weißt du, hängt alles immer am seidenen Faden von der Gunst von einer Person. Das kann man auch ein bisschen breiter aufstellen als das Team in der Knochenhauer Straße in Bremen, Gravis. Shoutout! Und auch Shoutout an den Kollegen, ich glaube Steffen hieß er, der mir geschrieben hat, und bei Instagram sehr lang und das Leid geklagt hat. und alle sind super geschockt, weil eben das ein geiler Laden, wirklich ein geiler Laden ist. Vielleicht kriegen das die Teams dahin, ihre Läden in Eigenverantwortung zu führen. Ich würde mir das total wünschen und fände es irgendwie geil, wenn das jetzt nicht irgendwie aufgekauft wird vom Mediamarkt oder sowas.
Das würde ich auch scheiße finden. Ja, es gibt vielleicht noch eine Hoffnung. Notfalls springen wir mit rein. Aber erst ganz am Ende, wenn ihr wirklich keinen anderen findet, dann überlegen wir nochmal hier, was wir machen können. Mhm, oder?
Ja.
Vielleicht ja als Spendenziel. Es wäre auch gut, wenn wir Grabes in den nächsten Weihnachtszirkus einfach als ein der vier Spendenziele mit einbauen.
Ich weiß nicht, vielleicht können wir Spotify überreden. Die haben ja immer ein Herz für Non-Profit Organisationen, für Leute, die im künstlerischen Bereich irgendwie Newcomer im künstlerischen Bereich, alles so Nischen, wo Spotify gerne hilft und fördert, vielleicht können wir da irgendwie Spotify überreden.
Bin ich mir ziemlich sicher. Das wäre schön. Ja, auf alle Fälle, das war unser Hilferuf jetzt für Graves.
Ich habe ein schönes Thema, Olli. Zum einen haben wir am Mittwoch darüber gesprochen, dass wir gerne eine großen Fünf mal wieder machen würden am Sonntag. Ja. Das machen wir heute. Und zwar die großen Fünf, das hast du mir heute Morgen weitergeleitet, von Mark. Schreibt, hallo, erstmal vielen Dank für die guten Fest- und Flauschig-Sendungen. Selbst meine Frau ist Fan von euch.
Und selbst eine Frau hört uns.
Das ist krass. Gar nicht. Die großen fünf Dinge, die man sich einfach nicht merken kann, obwohl es nur zwei Auswahlmöglichkeiten gibt. Das finde ich eine sehr, sehr, denke ich ehrlich gesagt seit Mittwoch drüber nach. Eine sehr, sehr schöne Rubrik, das machen wir natürlich. Und wir sollen Metal am Mittwoch, schreibt er außerdem noch im PS, im Repertoire behalten.
Das machen wir. Mittwoch gibt's Judas Priest Special, weil die eine neue Platte rausgebracht haben, Jan. Bereite dich schon mal vor, ab Mittwoch gibt es Judas Priest Special.
Okay, er liebt vor allen Dingen, also fachlich ist ihm das egal, er liebt aber deine Hingabe. Das ist auch ehrlich gesagt, Marc, ich fühle dich, auch das ist der Grund, warum ich diese Rubrik nicht also weiter unterstütze, weil der Olli wirklich wie so ein Kokos aus der Schneedecke
bricht. Das kriege ich ganz oft bei all den Aktivitäten, die ich mache, zu hören. So richtig gut ist es nicht, aber du machst es mit so viel Leidenschaft. Und weißt du was? Ich bin damit völlig fein. Mhm. Echt jetzt. Also das, wenn Leute auch nur zum Konzert kommen oder diesen Podcast hören, weil sie die Leidenschaft dahinter so gut finden, den Inhalt jetzt so mittelmäßig, auch das reicht mir eigentlich aus. Ich bin nicht wegen Inhalt angetreten, sondern Leidenschaft ist für mich auch ein großer Motor des Lebens.
Ich habe eine Sache, die wir noch nachbesprechen müssen, über die wir noch nicht geredet haben, sondern wir haben darüber nur gesprochen. Es handelt sich um eine etwas tragische Geschichte, aber ich glaube, man kann sie erzählen. Sie betrifft einen gemeinsamen Bekannten von uns, Kida Kodaramadan, der ja Ärger mit der Polizei hat, beziehungsweise mit der Staatsanwaltschaft und riesige Schwierigkeiten hat, weil er öfter ohne Führerschein erwischt wurde am Steuer. Und ich glaube, jetzt ist mehrfach kurz davor stand, dass er ins Gefängnis geht. Mhm. Und er war zu Gast im Weihnachtszirkus 2021. Das ist jetzt schon fast 3 Jahre her. Am 16. Dezember war das 2021. Und da haben wir immer so einen Scherz gemacht. Er hat gesagt, er will spenden und so. Und dann kamen die Spenden nicht. Und wir haben immer so Witze drüber gemacht.
Man muss auch sagen, eine Sache mal zu seiner Verteidigung. Er hat die Leute auch wirklich angepeitscht. Er hat vielleicht seine eigene Spendensumme, die er angesagt hat, nicht gezahlt. Aber genau wie Bjarne im letzten, war er ein Einpeitscher, der die Leute beschimpft hat, wenn sie nicht genug spenden. Und ich glaube, auch er hat auf alle Fälle, sag ich mal, die Summe mit in die Höhe getrieben. Mit seiner unverwechselbaren Art.
Ja, genau. Und über Bjarnes Rolle beim letzten Weihnachtszirkus müssen wir nochmal gesondert reden. Also da müssten eigentlich unsere vier Spendenzwecke nochmal gesondert ein Dankeschreiben aufsetzen an Bjarne Mädel, weil der hat wirklich die Sonne auf 100 gedrückt. Auf jeden Fall, Kida Kodaramadan hat ein bisschen Ärger mit der Polizei, muss Strafe zahlen und ist wohl auch kurz davor, wenn da jetzt nicht noch Rechtsmittel eingelegt werden, auch einzusitzen, weil er erwischt wurde, wieder mal ohne Führerschein im Straßenverkehr. Und wir haben uns lustig darüber gemacht, bis wir eine Sache rausgefunden haben. Er wurde nämlich...
Das hast du rausgefunden.
Ja. Da muss man auch sagen, du rausgefunden. Ich hab's auch nicht rausgefunden. Ein enger Kollege und langjähriger Freund von mir hat es rausgefunden, hat mir das dann zugeschickt. Er wurde tatsächlich erwischt. Auf dem Weg zum Weihnachtszirkus oder vom Weihnachtszirkus zurück. Ich vermute eher Letzteres. Der ganze Ärger, den Kida Ramadan gerade hat, ist deswegen, und ich kann deswegen auch verstehen, dass er die Spendensumme vergessen hat, weil er auf dem Rückweg vom Weihnachtszirkus erwischt wurde am 16. Dezember 2021. Alter. Ohne Führerschein im Straßenverkehr in Berlin. Ach du Scheiße, hätte ich das gewusst. Und dann hätten wir das gewusst, ich hätte die Witze dann nicht gemacht.
Ich hätte die Witze auch nicht gemacht und ganz ehrlich, oh Mann, ey, das tut mir auch leid.
Was machen wir denn jetzt? Nächster Spendenzweck, Graves Kida Ramadan. Nächster.
Ja, wir müssen uns gut was überlegen, was wir da jetzt machen. Ey, das ist auf alle Fälle. Ich habe ihn neulich getroffen. Mhm. Ihm ging es so mittel. Es ist ja auch eine doofe Situation, in der er steckt. Hat ja keiner Bock drauf. Jetzt mal ohne das zu bewerten, dass man einen Fehler vielleicht gemacht hat oder mehrere Fehler, ist das ja eine Scheißsituation. Wenn du Familienvater bist, gönnt man keinem. ganz ehrlich. Ich weiß, ich kann jetzt auch nichts, dass er, wie er da rauskommen wird oder sonst was. Auf alle Fälle, dass das ausgerechnet passiert ist auf dem Weg zum Weihnachtszirkus, wo er ja eigentlich eine gute Performance machen wollte, uns unterstützen wollte und gekommen ist, glaube ich, relativ spontan auch, tut mir wahnsinnig leid. Ich rufe jetzt trotzdem beim Verkehrsamt nicht an und versuche mit den Leuten zu reden. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist ja von uns beiden der Seriöse.
Ich weiß auch nicht, ob man da beim Verkehrsamt, also das geht leider in Deutschland nicht, dass man einfach beim Amt anruft, wenn man Probleme hat und das dann einfach verschwindet, wenn man hier so in meinem Batzen auf dem Tisch liegt. Ich weiß nicht, ich glaube, leider ist Deutschland nicht, wahrscheinlich trotzdem korruptes Land, das heißt dann Lobbyismus bei uns und so, aber so kleine Moves, wie mal irgendwie einen Polizisten 100 dazu stecken, das geht nicht mehr.
Aber nee. Wie tragisch eigentlich, ne, dass das ausgerechnet wirklich passiert ist auf dem Weg zu unserer Party.
Ja, naja. Ah. Ich wollte es einmal, ich habe es nämlich auf dem Zettel stehen, wollte es eigentlich schon seit Monaten erzählen, dass es tatsächlich...
Ja, das tut mir alles leid. Ich will dazu auch weder gehässig noch, also ich wünsch keinem, ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich auch, wenn du ins Gefängnis musst, wegen einer Sache, die du hättest vermeiden können. Mhm. Irgendwas, was du nicht gezahlt hast oder was, weil du mal wieder die Post nicht geöffnet hast. Übrigens eine Sache, die mir in meinem Leben in gewissen Phasen auch hätte gut passieren können. Also, dass ich irgendwie eingebuchtet werde und weil man was nicht zahlt, weil man auch den Kopf in den Sand steckt und einfach nicht weiß, wie man das macht. Und so vergeht immer mehr Zeiten. Auf einmal hast du einen Haftbefehl im beziehungsweise die Polizei vor der Tür stehen. Und ich glaube, das ist auch eine der bittersten Sachen, abgesehen davon, dass es generell bitter ist, im Gefängnis zu kommen. Aber wegen einer Sache, die du hättest vermeiden können, dich auf einmal im Gefängnis wiederzufinden, ist, glaube ich, echt scheiße. Vor allem, wenn du dann auch noch in solchen Lebensumständen steckst.
Ja, also so Wohnortwechsel zum Beispiel. Ich denk auch immer, mein Kollege Simon von 1Live, der hat mal so eine Geschichte gehabt, weil er irgendwie umgezogen ist dreimal. Und dann hat er auf einmal einen Haftbefehl bekommen, weil er irgendwie so 40 Euro offen waren. Und dann stehen wirklich die Bullen bei dir vor der Tür und sagen, ich müssen das mitnehmen oder sie zahlen 40 Euro. Da frage ich mich immer, wie, also das funktioniert, diese Prozesse laufen wahrscheinlich bei Millionen Leuten im Hintergrund, weil man irgendeinen Brief irgendwie verbummelt hat oder mal umgezogen ist oder vergessen hat, sich umzumelden oder sowas. Ich hatte auch einige Wohnortwechsel in den letzten Jahren tatsächlich und bin so mit Melden immer, denke ich immer so, oh, muss man sich da jetzt wirklich immer ummelden? Ist das wirklich
nötig? Was war das Nächste? Ich weiß, dass du nie wirklich dran warst, mal ins Gefängnis zu kommen. Aber was war so mit den Längststrafbetrag, eine Sache, die du nicht gezahlt hast? Ich wäre fast mal in den Knast gekommen, weil ich Gesichter des Todes 2 nicht abgegeben habe, bei Videopalast damals. Also, das waren ja noch die goldenen Zeiten, wo du wirklich Haft an Strafe bekommen hast, weil du 2 Videofilme nicht wiedergegeben hast von Vox Videothek oder so und die wirklich bis in die höchsten Instanzen gegangen sind und du dachtest, hör doch endlich auf, ich kann es nicht zahlen, Mann, ich bin Student, ich bin 21, das sind 5.000 Euro und die Uhr wird immer größer, also es geht immer mehr drauf. Das waren die schlimmsten Momente, oder?
Völlig richtig und ich finde es krass, wie man im Nachhinein, also wie viel Kohle man auch für so Säumnisgebühren bezahlt hat bei Videotheken oder bei mir in der Stadtbücherei in Bremen-Fegel. Wie gesagt, habe ich auch als Kind schon einfach, ich habe die unendliche Geschichte zum Beispiel nicht zurückgegeben, ganz lange nicht. Und dann
schlaflose Nächte deswegen gehabt.
Ja, und irgendwann weiß man schon, oh fuck, ich habe das Buch noch. Und dann das Personal ist ja auch übersichtlich, dann geht man gar nicht wegen der Strafe da nicht hin, sondern auch, weil man keinen Bock auf das Judgen hat von der Frau, die einem die Bücher dann da wieder zurücknimmt und weil man echt viel Strafe zahlen muss. Aber wie krass, guck mal, das gibt es alles gar nicht mehr, diese Dezentralisierung von Strafzahlungen oder von Abmelken von Kunden, das macht jetzt alles Netflix jeden Monat mit 19 Euro das geht alles, das spürt man gar nicht mehr, wie man abgemolken wird. Heutzutage wird das Abmelken so monatlich einfach 70 Abos abschließen oder so. Man hat gar nicht mehr diese emotionalen Spitzen wie früher.
Also früher war Schwarzfahren und Filme nicht abgeben bei mir. Das waren die zwei.
Schwarzfahren ist mir noch nie, also da, ich Riesenpanik gehabt. Nee, ich war immer ein Buskind und ich bin so viel Bus gefahren, dass ich tatsächlich auch immer schon wusste, an einer Station, das sind Kontrolleure. Ich habe auf einen Kontrolleursblick natürlich gehabt. Vielleicht von zu Hause.
Ich auch, aber manchmal ist man zu spät oder manchmal, wenn man verträumt, das
ist
scheiße.
Ist mir nie passiert. Ich bin noch nie schwarz gefahren. Also noch nie erwischt worden.
Ich war notorischer Schwarzfahrer. Und ich war eine Zeit lang dann so abgebrüht mit 17, 16, wenn ich sie gesehen habe, schon 2 Waggons vor mir, bin ich einfach Gang nach hinten und habe gedacht, so, ich muss noch 2 Stationen fahren, bis die da hinten sind. haben die noch 2 Waggons durchzuleuchten und habe das auch so abgebrüht, aber manchmal bist du auch erwischt worden einfach. Und dann hast du das Geld nicht gehabt. 60 Mark waren das, glaube ich, damals. Oder 40 Mark oder 60 Mark noch bevor. Und dann auf einmal waren es 100 Mark. Dann waren es 200. Und dann ging es immer weiter. Und dann hast du die Briefe nicht mehr geöffnet. Und dann, das war eine ganz schlimme Zeit. Ich finde, das war aber auch eine drakonische Art und Weise vom deutschen Staat, sage ich mal, Leute. Also nicht vom Staat, generell, dass sowas erlaubt war.
Ja.
Auch so eine Wildwest. Irgendwann muss man doch auch sagen, ey Leute, der Typ hat den Film jetzt seit 3 Wochen nicht abgegeben. Sind über 500 Mark. Tag auf der Uhr. Jetzt machen wir hier mal Schluss, ihr kriegt einen neuen Film und der Typ stottert das in Raten ab. Aber die Videothekare und innen haben immer gesagt, nee, das, wir wollen noch mehr, wir wollen noch mehr. Wir melken ihn richtig. 5.000 holen wir
jetzt raus. Und weißt du, ich habe im Nachhinein mir dann mal überlegt, warum war das eigentlich so? Warum kann man denn nicht einfach im Mediamarkt eine neue DVD kaufen? Ich glaube, diese Ausleihversion, das ist nochmal ein anderes rechtliches Framework. Du kannst nicht einfach zum Mediamarkt gehen und für 29 Euro Gesichter des Todes 2 holen und dann in die Videothek stellen, sondern das sind einfach so Verleihversionen. Das, weißt du, dieser komische Disclaimer, dass man auf Ölplattformen und zur öffentlichen Aufführung die DVDs nicht verwenden darf. Da gab's halt auch DVDs oder Versionen, die man auf Ölplattformen und zum Verleihen. Stell dir mal vor, es gibt so Shops, wo man, wenn man auf einer Ölplattform
das mit längerer Ausleihdauer
weiß
oder was?
Ich weiß nicht, was das ist. Ob die besonders gute DVDs, wo die Löcher einzeln da reingepiekst werden mit einer Nadel. Also das Dichteste, wo ich jemals dran war an der Strafbarkeit, ich glaube, es war bei dieser Erdogan-Geschichte. Das ging bis zur Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz, der sich dann irgendwie auf 80 Seiten überlegt.
Wie konnte ich das vergessen?
Naja, aber das war ja auch keine Strafbarkeit im Sinne von, hätte ich wahrscheinlich 500 Euro zahlen müssen oder sowas.
Ich dachte auch mehr im privaten Rahmen.
Ich habe mal geklaut als Jugendlicher, als 17-Jähriger habe ich mal was geklaut.
Erwischt worden vom Kaufhausdetektiv.
Und zwar ein Computerbuch, auch richtig dumme Sachen zu klauen. Auch gar nicht, weil ich das brauchte, weil ich kein Geld hatte, sondern einfach just for fun. Und das habe ich auch danach nie wieder gemacht, es war mir zu unangenehm.
Ich bin auch einmal beim Ladendiebstahl, beziehungsweise ich habe den Bon ausgetauscht von einer Platte von 19 Euro auf 9,90 Euro und der Kauf beim Makromarkt 10 Mark war, einmal Mark war das noch. Und der war so stolz, dieser beschissene Kaufhausdetektiv, der war so stolz, wie er dann, ja, ich bin die ganze Zeit hinterhergelaufen, habe gesehen, ich habe mir halt eine halbe Stunde, ich war so aufgeregt und wie, mit was für einer stolzen Art er dann da irgendwie angegeben ist. Auch, sorry, wenn ich das sage, auch Fahrkartenkontrolleure. Ich weiß, das machen die härtesten Leute, diese Jobs. Aber manchmal find's, wenn sie so einen erwischen, ne, der schwarz gefahren ist in Berlin, dann stehen die so im Kreis um den herum, oft so Typen.
Ja.
So. Jetzt denke ich, jetzt holen die gleich alle ihren Penis aus und pissen ihn an, solange der Zug hier noch steht, damit alle die öffentliche Erniedrigung sehen können von dem Typen, weil er schwarz gefahren ist. Das ist ja der Grund, warum, weißt du, was ich meine?
Ja.
Der Grund, warum man nicht schwarz gefahren ist, war diese gesellschaftliche, die Blicke der anderen in der U-Bahn. Wir haben alle eine Fahrerkarte, du hast keinen. Muss wohl ein asoziales Kind sein. Das ist ja eine dieser Sachen, die einen wirklich tief ins Mark erschüttert haben, wenn diese fremden Leute im Zug einen angeguckt haben und dich so verachtet haben dafür, dass du mal schwarz gefahren bist und einfach mal Risiko im Leben wolltest.
Ja, und wie einfach man sich noch überlegen fühlen kann, für so 2 Euro ist man einfach ein besserer Mensch in so einer Situation. Und das sind diese kleinen Autoritätsstiefel, die dann da auch diesen Moment der Überlegenheit total auskosten. Das ist als Polizistensohn hast du relativ früh auch gelernt, in der Welt der autoritären Personen gibt's natürlich eine ganz, wie immer bei autoritären Menschen, eine ganz strenge Hierarchie. Polizisten ganz oben. Ordnungsamt, ja. Polizisten und innen gucken natürlich auf Ordnungsamtmitarbeiterinnen runter oder auf Seku-Leute oder so, weil das halt keine richtigen Autoritäten sind, sondern
normale Volk guckt auch so auf die.
Das ja sowieso. Aber ich find's so lustig, dass innerhalb in dieser Bullenwelt, dass da so ganz strenge Abstufungen gibt. Also auch zum Beispiel die Schutzpolizistinnen und Schutzpolizisten zu Kripo und so haben die auch, also zu den Zivilbullen. Da gucken die Zivilbullen noch mal so ein bisschen oft auf die Bullen, die mal öfter mal Hand anlegen müssen, zum Beispiel runter. Also die und werden auch innerhalb der Polizei so ein bisschen als die Edelbullen gesehen. Sind eher auch liberalere Leute, die öfter mit menschlichen Kontakt haben und Probleme auch nicht nur mit Gewalt lösen, sondern auch mit Kommunikation. Deswegen sind die Zivilbullen oder die Kripo-Leute noch mal so ein bisschen, fühlen sich noch mal ein bisschen besser. Und dann Ordnungsamt, Seku-Leute, aber so Kontrolleure sind so noch mal einen unter Bahnsicherheitsmitarbeiter, die am Hauptbahnhof rumlaufen. Weißt du? Das ist natürlich auch leider ganz schlimm am Hauptbahnhof.
Ganz schlimm. Und ich frage mich in der Hierarchie der Polizei, diejenigen, kennst du die immer hier in der Motorradkonvoi ganz vorne fahren und immer die Straße sperren und immer so weiße Klamotten tragen. Da denke ich immer, ich weiß nicht, ein fieser Satz, ihr werdet die Ersten, die wieder bei der SS werden, wenn die Nazis nochmal angreifen. Ja. Ich weiß, das ist jetzt ein dummer Satz und auch ein dummer Gedanke. Du weißt, was ich aber meine.
Ich weiß,
die
was
so
du meinst,
mega nee. Militant so stehen auf der Straße und so gucken und so eine ganze Straße auch, die Ampel ist grün und die kommen mit dem Wagen, damit der ganze Konvoi durchfahren kann und stehen so mega aggressiv mit ihrem hochgetunten Motorrad und haben so einen weißen Mantel an. Und ich denke immer, ja, Hermann Göring, ich weiß, das darfst du noch machen jetzt, die Straße sperren. Genau, aber das ist auch das die einzige große, sorry, bin ich jetzt gerade, aber ihr wisst, was ich meine, das ist das Einzige, wo du hier noch den Decken machen kannst, mit deinem scheiß weißen Motorrad, wenn da irgendwie wieder so ein, was weiß ich, aus so einem aus so einem hochkorrupten Land hier irgendwie durch Berlin so ein Führer geleitet wird oder so. Ja. Dann kommen die an.
Ja, ich würde jetzt mal mich verteidigen, wie immer natürlich, wenn du natürlich, mit deinen linksradikalen Ansichten unsere Polizeibehörden kaputt machst, schmeiße ich mich natürlich wieder davor, weil das sind oft Leute, die einfach einen Bandscheibenvorfall hatten und deswegen, weißt du.
Genau.
Ist wirklich so. Das sind einfach Leute, die gerne autoritär wären, aber wo dann einfach der zweite Wirbel einfach ausgerenkt ist, weil da zu viel Berichte schreiben. Auf einmal macht's knack und dann sind die irgendwie so ein halbes Jahr weg und dann heißt es hinterher, was machen wir jetzt mit Thorsten? Thorsten, hast du einen Motorradführerschein? Ja, aber ich bin schon das letzte Mal beim BGS auf dem Motorrad gefahren. Sind oft so und der weiße Mantel kaschiert die Figur. Ja.
Okay. Obwohl ich denke mir immer, wenn ich durchs hier Konsulatviertel und wie heißt es nochmal, Botschaftsviertel fahre, da gibt es hier ganz oft vor diesen Gebäuden so ein Glaskasten, wo genau ein Mensch reinpasst. Mhm. Und der sitzt dann da drin und denke ich mir, das ist das ärmste Schwein bei der Polizei. Den haben sie hier hingestellt, den Thorsten oder so. Der muss jetzt hier dieses Gebäude von der Mosambik oder so bewachen und steht dann da in so einem Glasding, das aber auch durchsichtig ist, wo genau eine Person drin sitzen kann und steht da wie ein Panoptikum, weißt du, wie so eine Wachsfigur teilweise.
Auf der Reeperbahn. Ich habe mich mal eine halbe Stunde lang mit einem kurdischen Polizisten unterhalten, der die türkische Botschaft bewachen musste. Und wir haben uns wirklich standen da so, Böhmermann! Ich so, ja, was, hallo? Ich laufe hier einfach nur lang, ich will hier nicht in die türkische Botschaft rein. Ja, ich stehe auf, bin Kurde. Ich verstehe das.
Auch bestimmt für ihn auch ein lustiger Job. Ne? Ja, das sind auch die härtesten Jobs, die Leute, die natürlich vor Botschaften, wo es auch oft Demonstrationen ähnliches gibt hier, da gibt es bestimmt auch ordentlich was zu tun. Aber dann gibt es auch diese Glaskästen, wo einer den ganzen Tag drin sitzt und ich glaube heimlich AirPods drin hat und Mucke hört. Ja. Und das darf er auch, meiner
Meinung nach. Oder so Plastikohren, die er sich irgendwie hat extra anfertigen lassen beim Hörgerätehersteller, dass man nicht sieht, dass er einfach Musik hört währenddessen. Auf jeden Fall kleiner Tipp für alle Leute, die mit Bullen zu tun haben. Wenn euch Bullen ansprechen, niemals antworten. Immer verweisen auf, bitte schreiben Sie mir doch einfach.
Ihr seid nicht verpflichtet zu antworten.
Ihr seid nicht verpflichtet, Polizistinnen und Polizisten, also auch privat nicht. Also auch im Privatleben. Einfach so Polizisten, die Freundeskreise zerballern. Wenn euch euer Kumpel anspricht, der ist bei der Polizei, ihr müsst ihm nicht antworten. Nein, man ist nicht verpflichtet, Polizistinnen und Polizisten zu antworten. Und wenn Polizistinnen und Polizisten dann sowas sagen, ja, das ist keine Ermittlung oder so, wir wollen einfach nur ein bisschen nett quatschen. Vorsicht, das ist meistens dann eine Ermittlung.
Genau.
Das ist eine ganz alte Polizistenart. Leute, wir machen kurz ein bisschen Pause, damit ich mir einen zweiten Kaffee machen kann. Und ich pack zwei Songs auf die Fidi.
Ich würde einen dritten jetzt schon nehmen. Das ist zu viel. Auch meine Erbsenmilch ist alle. Ich habe Kuhmilch wieder getrunken und ich schmecke das Euter inzwischen einfach raus. Ich kann das nicht.
Ja, und pupsen muss man auch mehr davon. Ja. Ich pack zwei Songs auf die Liste. Ich habe schon über die neue Bleachers-Platte hier geredet. Ich habe ein bisschen mehr noch erwartet. Ich finde die Platte sehr gut. Mein Lieblingssong Modern Girl. Der ist schon seit langem veröffentlicht und ich habe ihn auf die Liste gepackt. Da sind total gute Songs drauf. Aber irgendwie habe ich mehr erwartet noch. Aber vielleicht wächst die Platte noch. Jedenfalls liebe ich Jesus is Dead von der neuen Bleachers. Jesus is Dead packe ich auf die Liste. Und dann noch eine Sängerin, die ich seit ein paar Tagen höre. Same Light von Feline Sonny. Finde ich richtig gut, was die macht. Lose Yourself heißt, glaube ich, ihre Platte.
Hoppala.
Song mag ich total gerne. Feline Sonny mit Same Light. Das sind meine beiden Tipps heute.
Ich habe auch noch zwei Sachen, weil du es natürlich nicht machst. Weiß ich gar nicht, warum du es nicht machst. Vorgestern ist nicht mal eine Single, es ist eine kleine EP von Ketka gedroppt mit drei Tracks drauf.
München haben wir schon raufgepackt,
aber ich würde gerne einfach so just for fun noch Dark in Florence von derselben EP, die heißt übrigens auch für mich ist Sex.
Lass dich da von Spotify nicht irre lenken, das sind eigentlich keine EPs, sondern am Ende wird es eine ganze LP, die kommt glaube ich jetzt im April raus, die Ketka-Platte. So. Und die haben jetzt gestern, wenn ich das sagen darf, gestern gerade ihre dritte Single veröffentlicht.
Ich verstehe das aber nicht.
da ist jetzt eine EP draußen, da ist München mit drauf. Und ist das dann bei Spotify so, dass es immer voller wird quasi unter
das
dem...
Das wird immer voller, genau. Und so lange ist es eine EP und am Ende ist es dann meistens eine LP. Genau. Und ich finde den dritten Song, den sie jetzt veröffentlicht haben, noch besser. Das ist, glaube ich, der erste Song auf der Platte. Sechste Stunde für alle oder so. Ich glaub,
genau, auch für mich sechste Stunde.
Auch für mich sechste Stunde. Aber komm, wir machen ein bisschen Werbung und packen beide Songs
drauf. Beide Songs drauf und ich möchte trotzdem noch einen Künstler und ihn wieder zurück willkommen heißen in der großen...
Andreas Gabalier, hier ist er wieder. Nein, zurück im Indie-Bereich.
In der grünen Spotify-Familie. Neil Young, Heart of Gold und Harvest Moon. Einfach die beiden absoluten...
Ist er zurück?
Er ist zurück. Weißt du warum? Weil Joe Rogan nicht mehr exklusiv bei Spotify ist. Was für Künstler wohl zu Spotify zurückkommen, wenn wir nicht mehr exklusiv bei Spotify sind eines Tages?
Na, wie heißen die nochmal hier? Die mit dem Freiwild. Keine Ahnung. Leute, wir machen kurz Pause. Ihr macht euch auch noch ein zweites Brot oder vielleicht nochmal oder kippt noch ein bisschen Milch in die Müsli-Schale.
Ich mache mir einen Schokocroissant nochmal. Ich mache mir eins warm jetzt.
Ich habe noch, dann machen wir gleich die großen fünf und ich habe auch noch ein Thema, was wir besprechen müssen, Jan.
Ja. Bis gleich bei Fest und Flauschig, heute am Sonntag, den 17. März 2024.
Entschuldigung, was kostet eigentlich der Kaffee bei Starbucks?
Der Kaffee bei Starbucks, der kostet 50 Cent. Aber dieses Hi Babe, I love you Babe, what's your Vorname Babe? Do you have an allergy, Laktose, everything, I don't know Babe, I love you so much Babe, Schnuffelpuffel. Das macht 6 Euro extra aus.
Alles klar, danke.
Ja, es kultig, ist
die Kultkabarett.
Es ist so kultig wie unser Podcast. Herzlich willkommen zurück zur großen Sonntagssendung. Jan, das ist hier eine dieser Sendungen, wo wir gerade eben auch in unserem Privatgespräch festgestellt haben, dass wir die gleichen Themen auf dem Zettel haben. Ist das nicht schön, dass es immer noch mal Momente gibt, wo wir merken, dass wir gleich ticken?
Na, wir ticken nicht gleich, aber wir
gleichen Sachen uns berühren.
Uns fallen dieselben Sachen auf und wir gehen die von unterschiedlichen Richtungen an, aber sind mit dem Schraubenschlüssel an derselben Maschine dran. Das finde ich echt
an derselben
schön.
Maschine dran.
Mit unterschiedlichen Werkzeugen.
Unterschiedlichen Werkzeugen und kriegen das trotzdem unabhängig voneinander mit. Ich habe diesen Bericht nicht gesehen, nur eigentlich die Berichterstattung über diesen Anzeigenkommissar beziehungsweise Jungen, der 18 Jahre alt ist, im Spiegel einen großen Bericht hatte, der
Spiegel TV 4 Millionen
Klicks hat und der in Städte rumfährt und halt einfach Falschparker aufschreibt. Und das macht er aus irgendeinem bestimmten Grund, den ich gar nicht weiter erläutern will. Das ganze Ding hat wahnsinnig viele Klicks. Ich glaube sowieso, dass Spiegel TV momentan Spiegel damit finanziert, mit diesem kultigen Berichterstatten über die Leute, die am Pennymarkt rumstehen und ähnlichen krassen Sachen. Das läuft richtig gut.
Ich glaube, beim Spiegel und bei Spiegel TV, das ist inzwischen so, das sind zwei verschiedene Entitäten, die eigentlich miteinander gar nicht so viel zu tun haben. So ein bisschen,
das glaube ich auch, das
bei
stimmt.
Bei welchen Firmen ist denn das noch so? Es gibt doch immer bei Konstantin Entertainment und Konstantin Film, diese beiden großen Firmen, wo man immer denkt, das ist eine Firma, aber die sind, glaube ich, sogar Konkurrenten oder hassen sich irgendwie untereinander. Und vielleicht ist das auch so, dass Spiegel TV und der Spiegel im Grunde genommen nur bis auf den Namen Spiegel und das Logo nicht viel mehr miteinander gemeinsam haben. Der Anzeigenhauptmeister, so heißt diese Figur, ein 18-jähriger Junge.
Genau, Anzeigenhauptmeister heißt er. Eine Sache ganz kurz noch dazu. Du hast wahrscheinlich vollkommen recht, das sind zwei unterschiedliche. Ich glaube das auch, vielleicht kann ja mal ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vom Spiegel anonym uns schreiben, wie da die Verbindungen gerade sind zwischen Spiegel und Spiegel TV.
Ja, und auch wie der Spiegel zum Beispiel auf Spiegel TV blickt. Das Lustige am Spiegel TV ist, anders als beim Spiegel, habe ich bei Spiegel TV relativ die übersichtliche Belegschaft vor Augen. Ich weiß, wer da arbeitet. Irgendwie auch seit 20, 30 Jahren immer die gleichen Leute, die alt geworden sind im Fernsehen, was ich prinzipiell nicht schlecht finde. Aber kommen wir mal zu diesem Anzeigenhauptmeister, weil Spiegel TV hat eben auch was Voyeuristisches. Und dieser Anzeigenhauptmeister, ich sag mal so, der wird ganz schön abgemolken. Und allein, dass wir jetzt schon so viel darüber reden, ist schon zu viel, weil wir sollten eher über die Berichterstattung über diesen jungen Mann sprechen.
Genau, das wurde nämlich geteilt von allen anderen Medien. Es gibt unzählige Reels und natürlich ist das eine perfekte Figur, an der man sich gut abarbeiten kann. Der Typ ist ein Freak, ein kompletter Freak und macht auch eine Sache, die mich wahrscheinlich auch nerven würde, wenn der auf einmal vor meiner Tür steht und meinen Wagen aufschreibt oder ähnliches. Nichtsdestotrotz, das ist ein 18-jähriger Junge, der gerade komplett durch die Medien geschossen wird. Alle finden den scheiße, finden den komisch. Finch MC oder wie er heißt, dieser Ballermann-Sänger.
Ist das nicht dieser Rechtsausleger, der auch irgendwie schnell bei so AfD-Kommentare zu Rap-Texte verwurstet?
Ja, einer aus so ein komischer Vogel, keine Ahnung. Aber der hat natürlich sich sofort den geknallt, weil er irgendwie mit dem Streit hat, macht einen Song, hat über den Stories gemacht, die Fans springen auf, die Welt, Frederik Schwilden von der Welt hat hat ein Interview mit ihm gemacht mit Fragen, die offensichtlich drauf hinauslaufen, den Typen bloßzustellen. Ganz offensichtlich. Ich habe nur ein paar Reels gesehen. Ich frage mich einfach, was bei Spiegel los ist, dass die nicht nach all diesen Sachen über den Drachenlord und in dieser Zeit, in der wir gerade leben, wo es einfach nicht mehr so unverantwortungslos möglich sein sollte, Menschen in die Öffentlichkeit so zur Schau zu stellen und auch freizugeben. Jedenfalls finde ich das bei diesem Jungen gerade ganz offensichtlich. Und dann frage ich mich, wo ist denn da, wird er innerhalb der Redaktion nicht miteinander geredet und denken, ey, das könnte echt nicht so gut sein für diesen Jungen. Der ist nämlich jetzt überall deutschlandweit bekannt durch diese Berichterstattung. Und es gibt genug Leute, die ihm auf die Fresse hauen wollen, die sich über den lustig machen oder sonst was.
Es gibt sogar schon Übergriffe, ja. Also dem wurde das Handy weggenommen. Das heißt, das hat da ganz konkrete Auswirkungen, was da zurzeit passiert. Und du sprichst einen wichtigen Punkt an. Es geht um die redaktionelle Einschätzung von Dingen, über die berichtet wird und dass man nicht einfach nur Sachen berichtet und groß macht, weil man weiß, dass das Aufmerksamkeit bringt, sondern dass man vorher vielleicht nicht nur sowas wie Faktenchecks, das ist ja das Mindeste, was man mal tun sollte, und selbst das fällt ja oft so hinten runter, weil man weiß, ist eine geile Story, die irgendwie super geklickt wird. Aber dass man auch sich ethische Fragen stellt und sich vor allen Dingen mal die eigene Verantwortung vor Augen hält, die man hat als Medium. Und das muss man wirklich zuallererst sagen, guckt man sich mal Spiegel TV an. Ich weiß, so, das ist reizvoll, irgendwie Arafat Abu Shaka irgendwie in Moabit hinterherzulaufen mit der Kamera und da so eine fleischige Hand auf der Linse zu haben, die man dann irgendwie 7-mal mit dramatischer Musik in so einem Spiegel-TV-Beitrag wiederholen kann. Und das klickt sich gut. Und auch irgendwie die Kommissare Mertehens und Jochim, die beiden Fahrradpolizisten, wie sie irgendwie auf dem Ring irgendwelche Tuner aufschreiben und so, alles geschenkt. Aber einen 18-Jährigen, der offensichtlich, ich sag mal, mit mindestens einem Bein auf dem Spektrum ist, muss man wirklich mal sagen, ne? Also ohne.
Und vor allem, dass genau Typen wie wir, die ja auch eigentlich geile, krude Sachen lieben und auch gerne sich mal lustig machen über irgendwas, das jetzt schon merken, ne? Das ist so offensichtlich, finde ich, dass dieser Typ da gerade wirklich falsch vermarktet, ist nicht der Ausdruck,
aber in die vermarktet. Der wird vermarktet für nicht mal publizistische Interessen, sondern für das Klickinteresse von diesen ganzen verkackten, voneinander abschreibenden, in Anführungsstrichen, Qualitätsmedien. Und mal so aus Binnensicht, ne? Ohne da jetzt so sehr selbst einen groß auf Opfer zu machen. Ich mache das gerne mit sehr gut bezahlt und mit professionellem, mit Absicht sowas. Und stelle mich da gerne zur Verfügung, weil mir das irgendwie Spaß macht oder ich da pathologisch für disponiert bin. Aber zu sehen, wie diese Abschreibemaschine losgeht, also jetzt bei mir zum Beispiel mit dieser komischen Jagdgewehr-Scheiße. Also wir haben einfach ein Plastikgewehr, ein nicht funktionsfähiges Showgewehr bei so einem Special-Effekt-Laden ausgeliehen, haben da irgendwie vorne hinterher in der Postproduktion Mündungsfeuer rangemacht, ein Knall in der Postproduktion drauf und dann
offensichtlich
dann zu offensichtlich sehen. Offensichtlich!
Das stimmt, ich hab's mir dann nachher auch erst angeguckt.
Offensichtlich!
Es ist so offensichtlich billig auch so. Noch, also dieser Effekt.
Und dann reicht es aus, dass die Bild-Zeitung bei den Bullen anrufen lässt oder einen engen Draht hat zu jemandem, der da anruft, um die Bullen loszuschicken und dann hast du eine verkackte Woche von alle, Zeit Online, Redaktionsnetzwerk Deutschland, T-Online 7 Artikel, What's On, wird Böhmermann jetzt festgenommen? Oder diese verkackte Bienenscheiße. Ganz ehrlich, als würde mir das irgendwie jucken, wenn irgendjemand mir irgendwas über mich sagt. Schauen Sie ins Internet hinein. Es ist alles voll mit Meinungen über den Hurensohn und sagt, was ihr wollt.
Aber das nicht ein grundsätzliches Thema, was du vor Jahren schon mal hattest? Nämlich, wenn wir es ein bisschen weiter sehen, das Internet ist immer noch ein rechtsfreier Raum. Und da ist auch jede Art von Berichterstattung möglich und jeder kann reinschreiben, was er will.
Ja, aber Leute, die Redaktionen haben, also zum Beispiel jetzt bei dieser Jagdgewehr-Geschichte, ich fasse es manchmal nicht, dass es wirklich nicht mal mehr um Fakten geht. Niemand interessiert sich darum, was passierte eigentlich wirklich. Niemand interessiert sich für ethische Fragen, wie bei diesen Anzeigen.
Es geht nur um diesen einen Scheißklick, der da irgendwie für Geld
dann sorgt. Es geht um den einen Scheißklick und dann klickt es aber auch, also sollte man vielleicht so Berufsgenossenschaft, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, schließen sich zusammen, dass man irgendwann nicht nur irgendwie der Springer Verlag von Google Geld möchte, sondern Leute, die einfach als Clickbait-Objekte zur Verfügung stehen, dass wir einfach Geld wollen über eine Verwertungsgesellschaft, die VG Klick, die VG Verwertungsgesellschaft Klick, gibt es einen Nachrichtenwert in der Berichterstattung? Das ist einfach nur Contentproduktion, so ein Grundrauschen. Wenn ja, dann müssen sie jetzt 15% ihrer Werbeeinnahmen abtreten an die Leute, über die sie berichten.
Oh mein Gott, das ist ja.
gar kein blöder Ansatz.
Auf alle Fälle, Kohle ist das Mindeste, was man denen geben müsste dafür. Jetzt frage ich mich aber auch, wenn wir schon bei dieser Berichterstattung sind, es ist meine Theorie, nur. Ich glaube, wenn du 5 Jahre über Abu Shaka berichtet hast und das kritisch beleuchtet hast, kommt irgendwann der Turning Point. Dann sitzt du nämlich und die Berichterstattung wird immer mehr. Dann gibt es jetzt diese wo Klaas Heufer Umlauf und der andere, wie heißt der, uns das Buch, Thomas Heinze.
Klaas Meyerheuer,
nicht ja, Klaas Heufer. Nee, Klaas Meyerheuer und Thomas Heinze uns ganz liebe Grüße. Aber ich glaube, es gibt den Punkt, wenn es dann die 10. oder 20. oder 30. Berichterstattung ist über die Abu Shakas, dass der Turning Point kommt. Man denkt, sind aber auch irgendwie ganz coole Leute.
Aber weißt du was?
Und dann entsteht eine Sympathie zwischen dem Spiegel-Team und den Abu Shakas, weil man schon so lange zusammenarbeitet. Nur mal als Beispiel, gibt auch noch die Remmos und sonst was. Und dann denkt man, ey, aber mal ganz ehrlich, sitzen die abends zu Hause. Das ist ja auch irgendwie geil, dass die so irgendwie ihr Leben leben, weil dann treffen so Nerds, die eigentlich für eine Berichterstattung, für eine bessere Welt kämpfen, auf Leute, die halt kriminell sich für diesen Weg entschieden haben und irgendwann entsteht dann so eine Art von, ach komm, jetzt machen wir schon so lange einen Bericht über die, jetzt können wir auch mal irgendwie mit denen essen gehen, so. Also ja, übertrieben und überspitzt. Und
ich glaube, weil diese Aufmerksamkeit, die generieren, eben das ist, was diese Medien am Laufen hält. Und wenn du dann merkst, okay, ich habe keine Arafat Abu Shaka Geschichte diese Woche, dann nehme ich jetzt einfach hier so einen 18-jährigen Freak und zieh den mal irgendwie am Nasenring durch die Manege. Also diese Jagd nach der nächsten geilen großen Aufmerksamkeit, ich meine, es ist so alt, wie es Medien gibt, klar. Aber dass sich ethische Fragen, dass sie so in den Hintergrund treten und dass das niemand sieht, dass das nicht debattiert wird, dass das nicht groß stattfindet, sondern alle Leute sich drauf stürzen. Du hast völlig recht, wie beim Drachenlord. Nichts daraus gelernt. Hier ist einfach eine Gruppe von Leuten, die denken, aus der Anonymität des Internets kann man den fertig machen und der hat's ja verdient und ist irgendwie ein Freak und irgendwie komisch und es zählen weder Fakten, noch zählt Empathie, noch zählt Menschlichkeit, noch zählt irgendein Gedanke, der weiter ist als bis zum nächsten Klick. Und das klingt wie so eine absolute Boomer-Sicht auf die Dinge.
Und es gab sowas ja auch schon immer, weißt du? Diese Art von Berichterstattung. Aber ich dachte mir, in Zeiten, wo man gerade viel darüber redet, was für eine Verantwortung man hat und wo man auch einerseits auch gerade wirklich sehr interessant und mal wieder über, gibt es diesen Podcast über Jérôme Boateng und Katja Lehnhardt.
Oh, super.
Lehnhardt.
Guck mal, Spiegel, und auch vom
genau,
Spiegel.
Spiegel wollte ich auch gerade sagen. Und ich habe die ersten 3 Folgen gehört schon und das ist wirklich
Maike Backhaus, Nora Gartenbrink, super, ist ein
genau,
super Podcast.
Super. Vor allem, weil es nicht nämlich genau so, weil es mal diese ganze toxische Beziehung, das alles, soweit ich bis jetzt diesen Podcast gehört habe, sehr gut aufarbeitet, die Schwierigkeiten, eine Verurteilung, genau auch für einen selber da eine moralische Haltung zu, was ist da genau passiert, was berichten die Medien darüber, was können die Medien anstellen, warum hat sich Katja Lehnhardt mit 25 Jahren umgebracht, all so eine Sachen werden da bis jetzt hervorragend aufgearbeitet und vollkommen richtig, da sind wir wieder bei der Erkenntnis, es gibt wohl innerhalb dieser Redaktion und diesen ganzen Spiegelkonzern unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man Berichterstattung betreibt. Ich finde aber, dass so eine gewisse Sache einfach auch die Zeit jetzt nicht mehr da ist. Ich bin auch kein Freund von RTL2 für Harz, aber ab und zu beim Seppen sieht man so Harz, aber herzlich. Da sieht man halt Leute, die wirklich auf einem sehr sozial schwachen Boden leben, sage ich mal so. Und die werden gezeigt, das alles ist natürlich angeblich liebevoll, trotzdem ist es eine Zuschaustellung und das ist, glaube ich, nicht das Niveau mit dem Spiegel TV, das jetzt weitermachen sollte. Aber es gibt immer noch geile Berichte, ich habe die noch nicht gesehen, über diesen Typen, der Müll nicht wegschmeißen mag. Haben mir schon 10 Leute geschickt, 20 Jahre alt, über so einen liebevollen Freak, freue ich mich drauf. Ich freue mich auch immer noch drauf, Leute zu sehen, darüber zu lachen, aber ich glaube, so offensichtlich, wie da jetzt gerade jemand zur Schau gestellt wird, da muss dringend eine Korrektur stattfinden, auch von Spiegel, aber das hatten wir auch genug drüber geredet. So, das ist nur uns beiden, glaube ich, aufgefallen.
Es ist uns beiden aufgefallen und ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen einfach diese so 2, 3 so Medienkarussellfahrten hinter mir und es ist wirklich spannend zu sehen, du sitzt dann davor und denkst so, ja, willst du das jetzt, willst du dich da jetzt wirklich, willst du es wirklich? Und dann habe ich irgendwie einmal in dieser Bienengeschichte, weil das wirklich so doof ist. Natürlich geht es nicht darum, irgendeinem fucking Imker sein Handwerk zu legen. Das ist einfach ein erfahrener PR-Unternehmer. Und es gibt eine Klage gegen ein Unternehmen, das auf Produkte, die es verkauft im Online-Shop, mein Gesicht draufdruckt. Und das ist alles. Das ist einfach, das hat nichts mit Satire zu tun oder mit sonst irgendwas. Das geht einfach nicht. Ich finde, das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Klar, du kannst von niemandem Prominenten einfach werben mit seinem Gesicht, abgesehen
jetzt davon. Es sei denn, es ist jetzt ein Politiker beispielsweise. Ich habe jetzt gerade Geburtstagskarten, das fand ich mega lustig. Geburtstagskarten, wo drauf steht, alles Gute zum Geburtstag, auf einem Foto von Robert Habeck, Olaf Scholz oder Friedrich Merz. Einfach so. Das geht, glaube ich, noch so gerade irgendwie, weil es wirklich Personen sind, die eben politisch tätig sind. Aber wenn dein Job ist, auf der Bühne zu stehen und das eben dein Beruf ist, dafür bekommst du Geld, dann musst du selber entscheiden können, wo du auftauchen möchtest, wo du dein Gesicht und deine Persönlichkeitsrechte in Geld umwandeln möchtest oder wo nicht. Und wenn du die Politik fährst, wie jetzt beispielsweise ich, nirgendwo Werbung zu machen und sich nirgendwo zu verkaufen, weil das vielleicht nicht gut ist für die Integrität oder weil es vielleicht auch nicht gut ist, weil das, weiß ich nicht, weil man das irgendwie sich nicht richtig anfühlt, warum auch immer, ohne zu judgen, dass es andere machen, das ist ein bisschen weird. Und ich denke dann so, ich bin dann so müde, soll man das erklären oder soll man das nicht erklären? Habe ich einen Auftrag, das zu erklären? Wie lange?
Ich glaube, man muss leider inzwischen mehr erklären, als einem lieb ist, weil ich auch manchmal, ja, ist es so, weil manchmal, wenn du nicht genau eins zu eins gewisse Sachen in der Öffentlichkeit, dann hat halt auch selbst wenn du es erklärst, bringt es manchmal auch nichts mehr, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja. Und ist ja auch, so eine geile Antagonistengeschichte, weißt du, dann sehe ich in irgendwelchen rechtsextremen Chats, dann legen die einfach fucking Geld zusammen. Und ich finde das auch super, Geld zu sammeln, und sicher wird das alles für einen guten Zweck dann, was nicht verwendet wird. Aber niemandem.
Für den Imker oder was?
Ja, aber niemandem sind Kosten entstanden, ich bezahle das alles von Spotify, nicht mal von ZDF-Geld. Spotify-Geld ist das bei mir. Spotify-Geld. Wenig ja. Geld gibt es zwar, aber es gibt Spotify-Geld aus der Privatwirtschaft. Niemandem sonst sind Kosten entstanden. Meine Güte. Naja, aber ist egal. Komm. Ist egal.
Das war jetzt der moralische Part der Sendung, die letzten 15 Minuten. Wir haben, aber jetzt wollen wir den Leuten auch wieder die Möglichkeit geben, über uns sich auszulassen, weil wir haben große Fünf dabei. Und da geht es um ein Thema, was bestimmt auch, also wenn ich meine großen Fünf Erkenntnisse daran sehe, dass es auch da jetzt wieder Leute gibt, die sich ja über uns echauffieren können. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, wird es Zeit für eine altbekannte Rubrik, die uns auch nicht immer nur in einem guten Licht dastehen lässt.
Hier sind sie für euch.
Die großen Fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, und heute ist es ein Vorschlag von einem Hörer namens Marc. Vielen lieben Dank, Marc, und Gruß nach Mönchengladbach zurück für diesen tollen Vorschlag. Die großen fünf Dinge, die man sich einfach nicht merken kann, obwohl man nur zwei Auswahlmöglichkeiten hat. Fängst du an?
Ja, das ist, also es ist wirklich so ein Thema, Sachen hat er auch noch sehr gut dazu geschrieben, die man seit Jahren weiß. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Es gibt nur diese beiden Behälter, wo man zum Beispiel die Schrauben reintut und da die Muttern. Und trotzdem kriegt man es nicht hin, weil auch der Mensch manchmal einfach ein dummes Wesen ist. Mein Platz 5 ist gleich ein sehr oberflächlicher Platz. Mhm. Aber ich kann, also es geht um zwei Personen. Das ist ja sowieso meine große Stärke. Namen und Personen.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Aber ich dachte, ich pack's es lieber auf. Aber Colin Fernandez-Ulm und Gülşen Kamps. Ich krieg die beiden nicht unter. Entschuldigung. Aber das geht von mir. Ich dachte, ich mach's lieber auf Platz 5, bevor ich zu viel Ärger kriege. Aber das ist irgendwie Gülşen Kamps und Colin Fernandez-Ulm. Ganz liebe Grüße. Haben beide bei Viva moderiert. Und das war die Zeit, wo ich das ab. Und ich, wenn ich dann die eine sehe, und ich, man sitzt mit jemandem vom Fernseher und ich sag, guck mal, hier ist Colin, die Frau von Colin, nein, das ist Gülşen Kamps, Mann, das ist die andere. Und dann auch so, seit Jahren sagst du das falsch, Mann, das ist auch nicht mehr witzig jetzt, das ist Gülşen Kamps, das ist nicht Colin Fernandez. Ich so, okay, aber wo, und dann immer diese gleiche Diskussion, wahrscheinlich schon über 15 Jahre mit drei verschiedenen Partnerinnen gehabt. Nein, und immer alle genervt so. Wenn sich die Frau und Menschen, mit denen ich gelebt habe, mal nach meinem Tod zusammentreffen, ja, dann sagen die, hat er auch mal verwechselt bei dir, Gülşen Kamps und Colin Fernandez. Keine Ahnung.
Aber vor allem wie gemein, weil die sich das auch sehr unterschiedlich positioniert haben im Medienmarkt. Die eine ist die
links
Frau von
und politisch oder was?
Nee, die eine ist halt vor allen Dingen abgetaucht nach dieser komischen Hochzeitsgeschichte als Ehefrau von dem Kamps-Typen, dem Kamps-Erben. Und Colin ist ja eine Multimillionen-Medienunternehmerin.
Eine Businessfrau,
die einfach was ganz anderes macht. Ich fand das schon so bizarr.
Inzwischen ist es auch, jetzt hat sie auch ein paar Mal, habe ich die jetzt auch gesehen, es ist nicht mehr ganz so. Jetzt weiß ich es. Aber es war wirklich viele Jahre. Und das, ich bitte nicht psychologisch durchleuchten oder irgendwie denken, ich habe Frauen, sehen alle gleich aus für mich. Das habe ich irgendwie über viele Jahre.
Kann ich aber verstehen. Als ich in der Viva-Doku gegenüber gesehen habe, man merkt auch, also dass du die beiden in einen Topf wirfst. Ich glaube, Gülşen wird es nicht stören, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Colin das nicht, das PR, das Management von Colin findet das nicht so gut, glaube ich. Aber ich weiß, was du
Entschuldigung.
Meinst.
Entschuldigung. Ja,
ist, ja. Okay. Bei mir auf Platz 5, weil du mir das schon gesagt hast, letzte Woche, als wir über diese großen 5 gesprochen haben, würde ich es direkt aus dem Weg räumen. Aber es ist tatsächlich immer so, wenn ich, es ist der Hauptbahnhof Berlin.
Ja.
Ich hab's eigentlich weiter oben eingeordnet, aber weil du es mir schon hingelegt hast, mache ich es jetzt als Platz 5.
Ich musste sehr lachen, weil der Marc hat das nämlich geschrieben. Er meinte, Achtung, Spoiler-Alarm, hier kommt Jans Platz 1.
Nein, es ist nicht Platz 1. Also, wenn ich nach Berlin reise oder nach Berlin zurückkomme und dann da mit der Bahn meistens ankomme, ich fahre immer zum Hauptbahnhof Berlin und so ab Spandau stellt sich so eine leichte Unruhe bei mir ein, weil ich wieder nicht weiß, an welcher Seite ich aussteigen muss. Und ich gucke vorher, selbst beim Hauptbahnhof, der ist ja so groß, der Hauptbahnhof, und so unübersichtlich, weil er innen drin so groß und auch gleich symmetrisch gebaut ist, dass man, selbst wenn man oben am Gleis noch weiß, wo vorne und wo hinten ist, wenn man aus dem Fenster guckt im Zug, sobald man einmal die Treppe runtergeht und sich einmal nach links und rechts dreht, weiß man es nicht mehr. Und da, weil da unten steht Washingtonplatz und Europaplatz, und ich kann mir nie merken, mit keiner Eselsbrücke, die ich mir jemals zurechtgelegt habe, wo ist die Seite, wo das Kanzleramt ist.
Wo ist man vergisst es dann auch.
Wo ist die Seite? Einfach. Sag mal, Europaplatz oder Washingtonplatz?
Ja. Weiß ich nicht.
Siehst, man weiß es nicht. Und ich weiß es immer nicht. Und das Schlimme ist.
Sag mal, Washingtonplatz.
Ich würde sagen Europaplatz, weil Deutschland guckt ja, also Kanzleramt, Paul Löberhaus, Reichstag. Wir sind ja eher Europa. Das wäre so meine, aber ist wahrscheinlich andersrum. Keine Ahnung.
Das ist auch scheißegal, die paar Meter geht man gerne durch diesen Glaskasten.
Nein, also ich steige regelmäßig an der falschen Seite aus. Ich möchte meistens dahin, wo die E-Scooter stehen, um dann mit meinem viel zu großen Koffer, einem Rucksack und noch so einem Handtäschchen auf einem E-Scooter zu balancieren und durch die halbe Stadt zu fahren. It's funny, cause it's true. Und ja. Nee, und bin dann sogar, weil der Hauptbahnhof so symmetrisch gebaut ist, oft, ich stehe wirklich bis kurz vorm Rausgehen, weiß ich erst, wo ich bin. Weil man sieht ja nicht mal, wenn man da in die Richtung läuft, ob man auf der richtigen Seite ist, und es hilft nicht, Washingtonplatz, Europaplatz, und ich habe, glaube ich, schon mal, wir haben das schon mal angesprochen, und dann haben sich schon Leute vom Management gemeldet, da am Bahnhof, es ist aber nach wie vor nichts passiert.
Die dich abholen
passiert.
Wollen.
Es ist, nein, die es Leute, ist nichts nicht, passiert. Ja. Dieses Problem, es ist ein reales Problem, es ist kein Witz, der Hauptbahnhof ist symmetrisch und die Leute können sich das nicht merken. Schaut doch einfach mal, ob ihr eventuell sowas machen könnt wie Hauptausgang. Hauptausgang wäre jetzt, welche Richtung, was würdest du sagen?
Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin zu selten am Hauptbahnhof.
Nein, nein, was wäre für dich gefühlt, wenn du den bestimmen müsstest, den Hauptausgang?
Der liegt da auch so komisch. Ich wüsste.
Nein, welche Seite? Der zum Kanzleramt oder der nach hinten
zum raus? Kanzleramt.
Das
zum Kanzleramt.
Würde ich auch sagen. Das ist der Hauptbahnhof. Ausgang, der Hauptausgang. Und genau. Das würde schon reichen. Oder einfach Kanzleramt draufschreiben oder Brandenburger Tor zum Beispiel. Ich verstehe es nicht, weil das ist jeden Tag ein Problem, und zwar seit vielen Jahren im Hauptbahnhof. Es geht ganz vielen Leuten so, und es wird nicht geändert, und das ist mein Platz.
Darüber sollte Spiegel TV mal was
da
machen.
Da sollen sie der dafür verantwortlich ist, mal irgendwie schön verfolgen, und dann kann auch mal Finch da mal einen Rap-Text über den machen, wenn genau. Er die Zeit noch dazu findet.
Auf Platz 4 bei mir, auch ungebildet, Slowenien und Slowakei. Eigentlich alles, was ehemalige Jugoslawien ist.
Ja, aber Slowakei ist nicht ehemaliges Jugoslawien.
Nee, ist es nicht, weiß ich. Aber Slowenien und Slowakei, so diese Ecke da, das ist das zweimal gibt, so ähnlich jetzt gesprochen. Das alleine ist der Fall des Eisernen Vorhangs zu verschulden. Und ich würde gerne wieder nach alten Strukturen, nur den Namen UdSSR. Ganz ehrlich, das kann ich mir merken.
Und Jugoslawien, ich gehe zum Jugoslawen, egal ob es in Bosnien ist, ein Kroate ist, ein Slowenier.
Das war einfach viel einfacher. Und das hat mich einfach, also das hat mich komplett auseinandergerissen. Und Slowenien, Slowakei, ich kann das immer noch nicht genau einschätzen, was genau da wo ist. Ist ja auch ein bisschen in der Nähe. Trotzdem, es ist so eine Sache, ganz einfach. Kann, glaube ich, viele nachvollziehen, oder? Slowenien, Slowakei.
Kann ich nachvollziehen, wenn man mal in diesen Ländern war, Olli, ist das natürlich was völlig anderes. Also muss man.
Natürlich.
Reiß doch mal nach Südost. Also ich zum Beispiel Slowenien schon mehrmals gewesen, Superland. Megaland.
Ich war in Tschechien bis jetzt nur, und ich war in. Das liegt mir wirklich noch auf dem Herzen, Osteuropa mehr zu bereisen.
Aber Slowenien ist Südosteuropa, es ist eher, Slowenien ist wie Österreich, nur es nervt nicht so. Es ist wunderschön.
Ich war in Bratislava und hab da Louis C.K. gesehen.
Ja, das ist aber die Slowakei.
Das ist die Slowakei.
Ist ganz genau. Woanders. Da liegen richtig viele Länder dazwischen.
Aber Slowakei war richtig schön.
Wunderschön, auch ein wunderschönes Land. War auch in beiden Ländern schon, ich finde Slowenien ein bisschen schöner. Okay. Weil das einfach, das Lustige ist, in Slowenien, die haben so einen ganz kleinen Teil, mini, Mittelmeer. Die haben eine Mini-Strecke Mittelmeerküste. Das gehörte früher zum, ich glaube, Königreich Triest oder zu Venedig mit dazu und ist dann irgendwann zu Slowenien gekommen. Und
aber die alten Geschäfte stehen ja noch rum von früher.
Ja, es ist wirklich historisch auch ganz spannend. Und war ja das erste Land, was, ich glaube, sich gelöst hat aus dem Staatenverbund in Jugoslawien. Ist auf der anderen Seite von Graz eigentlich. Man muss in Graz über die Berge fahren, dann ist man in Slowenien. Und die Hauptstadt Ljubljana, eine wunderschöne Studentenstadt. Das ganze Land ist wunderschön grün. Es ist wirklich
Ljubljana
ein tolles
ist
Land.
Wunderschön, das habe ich von vielen Leuten schon gehört.
Ja. Bei mir auf Platz 4, das haben wir am Mittwoch auch angerissen, aber jetzt kann ich es noch ein bisschen ausführen. Es sind Müllbeutel. 35 Liter oder 60 Liter. Ich trenne den Müll in meinen zahlreichen Liegenschaften in kleine Plastikmülleimer. Die sind unter der Spüle angebracht. Man fährt sich heraus. Ich trenne in einem Bio in Restmüll und in Papier natürlich und in Wertstoff. Wobei Papier immer noch in so einem Karton ist meistens, den ich dann einfach irgendwann wegschmeiße. Und ich habe, das sind so kleine partitionierte Mülleimer. Und ich weiß nie, ist das ein 35-Liter Beutel oder ist es ein 60-Liter Beutel? Und um noch einen hinzuzufügen, habe ich die mit Zugband gekauft oder die ohne, und die dünnen grünen, laufen die jetzt aus oder laufen die jetzt nicht aus? Sämtliche Müllprobleme, die ich habe, also zum Beispiel, dass der durchsuppt oder sowas, oder dass der zu groß ist. Liegt daran,
dass die nicht richtig gekennzeichnet sind?
Nein, ich kann mir das nicht merken, weil ich jedes Mal schwöre ich mir, jetzt merke ich mir, welchen Müllbeutel ich immer kaufe, weil das sind die besten. Das ist so ein Satz, der kommt häufig in meinem Haushalt. Hier, das sind die besten. Alle verdrehen
schon.
Die müssen wir uns mal merken, und alle verdrehen schon die Augen. Ja, weiß ich. Wissen wir, sagst du jedes Mal.
Aber dann gibt es die beim nächsten Mal wieder nicht, und dann kauft man wieder die dünnen, durchsichtigen, und die reißen viel schneller.
Genau, und da mal vielleicht ein kleiner Abzweig. Was ist zurzeit los bei Edeka und bei Rewe am Folien- und Müllbeutelregal? Gibt es einen dauerhaften Streit mit der Firma Melitta? Also hat Edeka ein Problem mit Melitta? Es gibt da keine originalen Melitta-Sachen mehr zum Beispiel. Oder von irgendwie, wie heißen sie? Melitta, diese Markenbeutel und die Marken, diese Top-Marken, die gibt es alle nicht. Es gibt nur die generischen Marken von Edeka zurzeit, sowohl bei Müllbeuteln als auch bei Backpapier, Alufolie und so weiter. Und auch schon seit längerem. Und offensichtlich regt es niemanden auf. Ich stehe da davor und denke, ich habe schon so leichte Pandemiegefühle, weil erst kein Klopapier mehr da war für 3 Wochen. Und es ist nicht da, und ich komme mir vor wie die letzten Tage der DDR, aber da ist wahrscheinlich wieder ein Streit, wie auch am Kellogg's Regal, bei Edeka am Kellogg's Regal. Es gibt nur Frosties, normale Kellogg's und Toppers, die ich aber nicht esse, weil da Gelatine drin ist. Seit ich das rausgefunden habe, mag ich sie nicht mehr. Es gibt aber die ganzen geilen Sachen nicht, sondern Nestle. Was ist da Edeka? Reiß dich mal zusammen, hört auf, euch zu streiten.
Mir hat jemand eine Liste geschickt mit den großen Konzernen und was denen alles gehört. Die wollte ich auch mal mit dir durcharbeiten. Das habe ich jetzt aber heute nicht vorbereitet. Fällt mir dabei gerade ein. Das
Müller ist total
interessant.
Der Müller, der Nazi-Müller, ist beteiligt an Nordsee, hat es auch jemand geschickt.
Hat mir auch, genau. Und ich habe generell interessant ist, welche Konzerne was und wo das auch gar nicht so bekannt ist. Das können wir in der nächsten Sendung mal machen. Finde ich ganz spannend. Okay, also Müllbeutel ist dein Platz 4. Jetzt gehen wir mal schneller ein bisschen weiter auf Platz 3. Es sind natürlich wieder Personen bei mir. Und zwar so junge Schauspieler, die gerade angesagt sind. Ich sag mal ein Beispiel. Tom Holland und Timothy Chalamet. Ich weiß nicht, wer ist. Weißt du, ich kann den Namen noch nicht mal richtig aussprechen. Aber, nee. Und das ist mit meiner Tochter so. Wenn wir so einen Film gucken, nein, Papa, das ist Tom Holland, das ist nicht Tim. Ich so, ja, das ist jetzt Timothy Chalamet. Oder ich finde, diese neue Menschen sehen oft sehr gleich aus für ältere Leute. Und klingt jetzt auch, genau, deswegen meine ich, dafür kriege ich richtig Ärger für diese großen 5. Aber das gibt so Leute, die kann ich mir einfach nicht merken. Timothy Chalamet und Tom Holland sind einfach nur ein Beispiel für so neue Leute, die so 20 Jahre jünger sind, Megastars sind und die man nicht, habe ich bei Männern übrigens mehr das Problem als bei Frauen.
Aha.
Ja, das ganz einfach, müssen wir auch nicht weiter psychologisch einleiten, das ist mein Platz 3 gewesen.
Bei mir auf Platz 3 der großen 5 Dinge, von denen es eigentlich nur 2 Auswahlmöglichkeiten gibt, man aber trotzdem durcheinander kommt, ist, es ist ein bisschen speziell, aber ich habe mir vor einiger Zeit in der Küche aus Ökogründen so einen Kohlensäuresprudler installiert. Und weil ich nicht nur ein Öko-Freak bin, sondern auch ein Sparfuchs, habe ich dann natürlich gedacht, ich gucke mal im Internet, ob ich wirklich jetzt angewiesen bin auf die Kohlensäureflaschen von diesem komischen Kohlensäureflaschenhersteller oder ob es da nicht auch eine Lösung gibt, wie man sie einem bei Gravis angeboten hätte, wo man das günstiger mit einem anderen Produkt nochmal hinbekommt. Und tatsächlich gab es. Und jetzt habe ich so eine CO2-Flasche stehen unter der Spüle, wo dann die Kohlensäure reinkommt. Und ich weiß immer nicht, wenn man die mal auffüllen muss, das ist total geil. Ey, seit ich das weiß, ne, 1000 Kubik Wasser kosten irgendwie 0,0 oder 10 Cent oder so, sodass ein Liter Wasser mit Sprudel viel weniger als den Bruchteil eines Cents kostet, weil das so viel günstiger ist. Und CO2 kostet einfach so ein riesen 3 Kilo, kostet irgendwie 15 Euro und das hält ein halbes Jahr und so. Mega geil. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung man Gasflaschen auf- und zudrehen muss. Es ist das
eigentlich. Das ist jedes Mal, deswegen habe ich aufgehört zu grillen. Weil ich danach nicht mehr weiß, wie man die. Ja, weil wirklich. Weil es mich einfach zu nervt, dann danach irgendwo im Wohnzimmer zu sitzen und genervt auf die Terrasse zu zu gucken und zu überlegen, habe ich die jetzt richtig zugedreht oder kann ich heute Nacht explodieren? Scheiße, Kinderzimmer ist ja gar nicht so weit. Dann fängst du an zu googeln, also so ganz irrsinnige Sachen. Was passierte bei der Explosion einer Gasflasche auf der Terrasse? Wie viel Schäden kann?
Also warum sollte die eine offene Gasflasche explodieren? Weil da irgendwie eine Maus das Streichholz dran hält oder was?
Weil ich tatsächlich eine Sache, eine Urangst oder eine Sache habe, ist diese Kohlenmonoxidvergiftung, die ja immer wieder mal auftritt, wenn Leute Gasflaschen nicht richtig zumachen oder Gas ausströmt. Oder was wo diese 6 Jugendlichen vor 3-4 Jahren, ganz schlimmer so. Unfall, auch so eine Sache. Mhm. So eine Sache, finde ich, ist so eine Urangst, so eine Sache, wo ich denke, ja, da muss man echt aufpassen, das kann teuflischer Todesfalle werden. Deswegen habe ich da aber so, es gibt ja Sachen, da hat man unbegrenzt viel Respekt oder Angst für. Genauso wie eine Motorsäge, die im Wohnzimmer einfach stehen würde bei mir. Weißt du, was ich meine? Selbst wenn sie nicht an ist, würde mich das irgendwie beunruhigen.
Es gab mal einen ganz schrecklichen Todesfall in Köln. Da wurde darüber berichtet, weil das so ein dramatischer Todesfall war. Und da einfach nur der Satz, er hat eine laufende Motorsäge als Nackenrolle benutzt. Wie er...
Das möchte, oh Gott.
Da muss ich relativ oft dran denken, dass sich da jemand selbst das Leben genommen hat mit auf diese Art. Wenn ihr euch mit solchen Gedanken beschäftigt, Selbsttötung und so, es gibt viele Hilfe. Alternativen dazu, vor allen Dingen einfach weiterleben und sich Hilfe holen, psychologische Hilfe. Im Anschluss an diesen Podcast gibt es noch einen kleinen Hinweis, wo man das tun kann.
Ja, und wir machen weiter mit Platz 2 bei den großen 5 Dingen, die man immer durcheinander bringt. Da kann ich noch anschließend zu deinem Platz 2 ganz kurz sagen, obwohl es ist auch Platz 3. Der Wasserhahn in der Küche ist bei mir nicht beschriftet, was heiß und was kalt ist. Dazu kommt noch, dass der Boiler ewig lange braucht, wenn man den Hahn aufdreht, bis das warm wird. Ich drehe den falschen auf, warte 3 Minuten, das Wasser läuft, ich halte die Hand unter und denke, ey, wird nicht warm. Und dann denke ich, ja scheiße, ich habe falsche Dinge schon wieder aufgedreht. Ich wohne seit 8 Jahren in dieser Wohnung. Ich muss doch mal wissen, wo kalt und warm ist. Das ist auch noch, fällt mir dazu noch ein, aber mein Platz 2 ist... Wo fängt erhöhte Temperatur an? Bei 37 Grad oder bei 38 Grad?
Ab wann muss man sich Sorgen machen, meinst du?
Ja, dieses Ding. Ab wann, diese ist auch so eine dumme Regel, die man immer wieder googeln muss. Ab wann ist erhöhte Temperatur? Ab 38, das ist auch so völlig, ja, dann ist es halt ein bisschen erhöht oder noch nicht ganz erhöht. Trotzdem immer wieder die Frage, nee, ab 38, wie oft ich diese Satz schon mit irgendwie durch die Wohnung hab. Ab wann ist erhöhte Temperatur? Ab 36,8 ist, nee, das ist ganz normal. Es ist überhaupt nicht.
Und 37,4 ist es auch normal?
Nee, das ist schon erhöht.
Wirklich? Ach Quatsch. Also wann ist jetzt erhöhte Temperatur? 38 oder 37,4? Oder was?
37,4.
Da sagst du jetzt einfach so, das stimmt doch gar nicht.
Ja. Ey, wir sind hier nicht der Fakten-Podcast. Mir ist scheißegal, wenn die Leute sich wieder aufregen. Solange die Leute sich aufregen, fühlen sie noch was, wenn hier falsche Fakten. 37,4 ist erhöhte. Google doch mal kurz.
Ich google das jetzt. Hier googelt erhöhte.
Der Chef, ne?
Temp, hey Google,
das aber hast du das nicht? Kennst du diese Frage nicht?
Messwerte bis 38 werden als erhöhte Temperatur bezeichnet. Bei Werten darüber spricht man von mäßigem Fieber. Temperaturen über 39 werden als hohes und ab 41 als sehr hohes Fieber bezeichnet. Hattest du schon mal sehr hohes Fieber?
Ja.
Echt, wie hoch?
So 41 gehabt.
Ernsthaft? Mal.
Ja.
Wie ist das passiert?
Lungenentzündung, ganz krank gewesen. Ich kann mich noch dran erinnern, mit Notarzt und so.
Als Kind oder wie?
Ja, ja.
Ich glaube, ich hatte mal einen Fieberkrampf als Kind.
Das Schlimme ist Kinder und Babys, Kinder, das ist ja das Krasseste, das ist ja einer der größten Tests als Eltern, das richtig einzuschätzen. Die kriegen ja manchmal wirklich in kürzester Zeit richtig hohes Fieber. Mhm. Und dann geht es aber auch meistens zum Glück wieder schnell weg. Aber das ist ja auch so eine Sache, deswegen ist man immer wieder mit diesen Zahlen konfrontiert. Und so richtig habe ich es mir noch nicht eingeprägt.
Also
kennst du das nicht? Ich
weiß genau, was du meinst, aber hier sehe ich zum Beispiel, ab 37,5 ist erhöhte Temperatur. Ab 38 mäßiges Fieber, dann ist aber auch ab 37,6 ist erhöhte Temperatur. Ich glaube, das ist, da gibt's keine richtige Regel, oder? Vielleicht gibt's einfach keine Regel, weil was ist das auch für eine Einteilung in Stufen? Ist das verbindlich? Nee, bei Fieber eh nicht.
Keine Ahnung. Ist es nicht. Eine dieser Sachen, wo man sich wieder, auch die großen 5 Sachen, wo man sich einfach den Kopf zerbricht, ohne dass es eigentlich notwendig wäre.
Das bringt mich zu meinem Platz 2. Und da ist es tatsächlich so, was absolut lächerlich ist, aber ich bin kein großer Fan von Reality-TV. Und es ist aber sehr angesagt, dass Leute Liebessendungen gucken. Und ich komme, es gibt so Dating-Shows, ich komme durcheinander.
Habe ich auch.
Love Island, Love is Blind, Love. Und ich weiß, es gibt zwei Sendungen. Eine wird
Temptation Island, nein. Love Island, das Sommerhaus der Stars. Die ganzen.
Nein, es gibt zwei Sendungen, die funktionieren ähnlich. Und ich habe bei einer Sendung mal gedacht, dass sie von Jan Köppen moderiert wird. Und dann wurde sie von Ralf Schmitz moderiert. Und dann dachte ich, Ralf Schmitz hätte übergeben an Jan Köppen und dann hätte Jan Köppen das moderiert, aber dann habe ich mich mit Leuten darüber unterhalten und meinte, nee, das ist noch eine andere Sendung, die fast genauso funktioniert. Singled Out und ich weiß, es gibt zwei, ich kann mir nicht mal den Namen merken, es gibt zwei Dating-Shows, wo mehrere Singles da stehen und die verschwinden bei einem im Boden und bei anderen kriegen die, glaube ich, irgendwie mit dem Vorschlaghammer auf den Kopf gehauen oder sowas. Und ich weiß nicht, welche ist. Ich weiß, eine hat mal Jan Köppen moderiert und die andere...
Ey, und das ist so witzig. Mein Platz 1 sind Jan Köppen und Daniel Boschmann, weil ich die immer durch... Weil die sind beide bei meinem Management, die sitzen auch oft zusammen und ich habe jahrelang nicht gewusst, wer von den beiden wer ist. Und nicht, weil ich mich nicht für die interessiere, weil ich mich nicht drehe, sondern weil die auch sehr ähnlich sind. Ich glaube, wir sind auch befreundet. Und sorry, wenn ich jetzt unterbreche, aber Daniel Boschmann und Jan Köppen sind auch so zwei Leute, die ich jahrelang durcheinander gekriegt habe. Aber das mit den mit Temptation Island habe ich auch hier stehen gehabt, ist auch bei mir. Ich komme da nicht mehr hinterher.
Das ja, sind echt Menschen, das ist ja lustig. Aber Jan Köppen und Daniel Boschmann, die völlig unterschiedliche Typen. Daniel Boschmann habe ich mal gefragt, ob er Lust hat, mich bei einer Preisverleihung zu dubeln, ob er für mich zum Comedy-Preis geht, weil er mit Bart so ein bisschen so aussieht wie ich.
Ja.
Habe ich auf der Werder-Feier letztens...
Und Jan Köppen sieht ein bisschen aus wie ich. Nur mit Hemd, naja, okay. Nein.
Weiß ich nicht.
Nein.
Nee, aber Daniel Boschmann habe ich kennengelernt zum allerersten Mal persönlich bei der Werder 100-Jahre-Feier vor ein paar Wochen. Haben wir uns nett unterhalten, ganz netter Kollege, macht das seit eins Frühstücksfernsehen mit...
Die sind beide nett.
Mit Marlene Lufen und Jan Köppen natürlich auch ein netter Typ.
Total, beide total nett. Und es klingt dann immer so, als wenn man so... Ich habe einfach Probleme mit Namen und solche Sachen zu merken. Und ich wusste immer nicht, wenn ich mit Max Seidenstöcker, meinem Management, und er hat irgendwie... Ja, Jan Köppen ist ja auch... Ich so, Jan Köppen, genau, die habe ich neulich in dieser Werbung gesehen. So, nein, Mann, das war Daniel Boschmann. Und ich, ach so. Und dann, das sind so Gespräche, die immer wieder im Kreis laufen.
Aber solange dein Management die beiden unterscheiden kann, ist ja alles in Ordnung.
Also, da bin ich mir nicht so sicher. Weil
das sieht man dann, doch auf alle sieht man Fälle. An dem Betrag, den sie reinbringen an Kohle. Daran kann man das dann, aber es wechselt ja auch, je nachdem, wie gerade so die Gunst der Sender ist. Ah, aber interessant.
Ja, und dann habe ich noch bei mir jetzt alles ein bisschen durcheinander auf Platz 1 auch gehabt, Amphibien und Reptilien, aber das ist jetzt auch ein bisschen...
wie oft du dich schon in die Nesseln gesetzt hast, weil du Amphibien versehentlich als Reptilien angesprochen hast auf der Straße.
Wie oft, genau. Reptilien, Echsen, Menschen.
Ich habe einen sehr schönen Platz 1, der ist wirklich ehrlich empfunden, ist ein Riesenproblem für mich. Es gibt ein Wort, was ich sehr gerne sehr oft benutze. Und von dem ich nie weiß, wie man es schreibt. Und ich habe immer nur zwei Varianten im Kopf. Und ich zielsicher habe ich meistens die falsche, die ich auswähle, weil ich mir auch wie beim Hauptbahnhof in Berlin die Eselsbrücke nicht merken kann. Und dazu muss man vielleicht dazu sagen, dass bei der Sendung beim ZDF-Magazin, das ist eine Sendung, die vor allen Dingen schriftlich vorbereitet wird. Da sitzen wirklich 20 Leute über viele Wochen an einem gemeinsamen Text und jeder Rechtschreibfehler, wenn jemand ungenau ist beim Satzbau oder sprachlich, dann fällt das sofort auf und es gibt Leute, die trauen sich gar nicht, da an dem Text mit rumzuarbeiten, weil die wissen, der Druck ist hoch und es gibt so ein paar absolute Hardcore-Faschos, unter anderem mich, die dann sofort sich lustig darüber machen, wenn man einen Schreibfehler drin ist oder einen Seit mit D oder mit T zum Beispiel,
ja.
Solche Sachen. Aber es ist ein Wort, ist ein Adjektiv, und zwar das Wort skurril. Das ist ein Wort, was ich sehr oft benutze, weil ich das lustig finde. Und das Wort skurril ist dann, ich finde es vor allem deswegen lustig, weil es sich in meinem Kopf in so eine skurrile Ecke eingenistet hat. Und ich bin sehr streng mit Rechtschreibung und mit Regeln und habe das eigentlich immer ganz gut drauf gehabt, weil es ein bisschen wie Mathematik ist. Aber bei skurril fallen alle Sicherungen raus. Ich weiß nicht, nie, ob man skurril, wenn man mich, also wenn mich nachts
mit
anrufen würdest,
oder mit Doppel-L schreibt.
Also S-K-U-R. I-L-L oder S-K-U-R-R-I-L. So, weißt du's?
Komisch, ich weiß es. Ich habe tatsächlich aber auch nochmal schnell kurz hier heimlich geschrieben, wenn du es schon gesagt hast, Vorbereitung.
Ich wüsste jetzt,
ich hätte es richtig geschrieben, aber es sieht skurril aus, wenn man sich das Wort auch anguckt und dann liest. Ich habe andere Wörter.
Was ist denn jetzt richtig?
Mit Doppel-R und einem L. Es heißt ja nicht skurril, es heißt ja skurril.
Doppel-R, guck mal, ich hätte jetzt wieder gesagt, es ist mit Doppel-L.
Das nee, gibt es nicht.
Ich habe das bei anderen.
Bist du eigentlich jemand, der noch viel handschriftlich schreibt?
Geht so.
Ja.
manchmal
es gibt
so Karten
bei mir immer wieder so. Phasen. Also ich habe wieder, jetzt wo ich getextet habe für die Platte, das mache ich immer noch alles handschriftlich tatsächlich. Und dann gibt es Sachen, die tippst du, die schreibst du und du schreibst sie immer richtig. Und auf einmal sieht das handschriftlich alles merkwürdig aus. Und dann schreibst du, kriegst du das Wort nicht hin. Das passiert dann immer wieder, dass man so Wörter schreibt und denkt, das sieht jetzt völlig falsch aus. Und das passiert mir öfter mehr beim handschriftlichen Schreiben als beim Tippen. Aber eine sehr gute Sache, kann ich sehr gut verstehen. Sehr
skurril.
Schön.
Skurril. Das waren sie.
Die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Fies mit Daniel Boschmann und Jan Köppen. Aber ich kann das verstehen, warum das so ist, auch bei Colleen.
Fies auch bitte mit Colleen und mit, dass er hat nichts damit zu tun, dass das für mich zweifelt random, sondern es geht eigentlich nur, dass ich die Namen und das Gesicht nicht in Verbindung
Hast du mich
kriegt.
Schon mal mit Felix Lobrecht verwechselt?
Bis jetzt noch nicht. Jedenfalls nicht innerhalb der Sendung. Manchmal, wenn ich dann Stand-up sehe, denke ich, ja, da hat er sich wieder einiges abgeguckt. Hey, Jan, gestern Abend habe ich erstmal deine Sendung gesehen. Habe ich mit
Ralf Richter,
wo ich sehr lachen musste. Richter, Ralf Richter. War sehr schön. Finde ich gut, dass ihr den genommen habt. Auch jemand, der immer mal wieder im Fernsehen auftauchen muss.
Es war mega. Ich weiß, er wird demnächst nochmal auftauchen, hat er verraten, ich darf es natürlich nicht verraten, er wird demnächst nochmal auftauchen in einer gigantischen Rolle im deutschen Fernsehen, da freue ich mich schon sehr drauf und ich freue mich vor allem, dass wir ihn eher hatten. Viele Leute in den Kommentaren, auch da nochmal Stichwort Internet, wahnsinnig viele Leute haben erstmal nicht gecheckt, dass es keine echte Gerichtsverhandlung ist. Also wirklich nicht?
Richtig, ich fand dumm. Aber in der Robe, du hast so ein gutes Bild da abgegeben.
Ich habe mich richtig wohlgefühlt und ich überlege.
Ich habe auch gesehen, dass du dich da wohlgefühlt hast.
Ob ich mich, weil ich so viel mit juristischen Sachen zu tun habe in meinem Beruf, also Anwalt und so, das ist seit vielen Jahren, seit 10, 15 Jahren ist es so, gehört das zu meinem Job mit dazu. Ich habe mich richtig pudelwohl gefühlt. Ob ich an der Fernuni Hagen nochmal ein erstes Staatsexamen mache in Jura oder so. Einfach so, um es allen zu zeigen. Und dann überraschend als mein eigener Verteidiger auftauche, wenn es irgendwie richtig eng wird oder so. Weil die Robe, wegen der Robe. Warum sind Sie Rechtsanwalt geworden? Wegen der Robe. Ich finde die Robe geil.
Die Robe ist auch geil. Ey, und da muss ich auch sagen, da habe ich gestern gesehen, noch kurz diese Berichterstattung über den Prozess jetzt, der abgewickelt wurde zwischen Fat Comedy und Oliver Pocher. Du erinnerst dich dran, vor zwei Jahren hat er ihn eine Backpfeil.
War das der?
Schelle.
War die Schelle
das
nicht
war der mit der Schelle, der ihn einfach, genau. Und dann gab es wohl, hat auch wohl auch wirklich, der aufs Ohr geschlagen. Das fand ich eine mega asoziale Aktion. Jetzt bei Oliver Pocher hin oder her, das war einfach eine mega dreckige Aktion, jemandem, also Gewalt
einfach so vor allen Dingen einfach arglos
und da. Also und was ich sehr interessant fand in dieser Geschichte, ist Fat Comedy zu dieser Zeit zu Jizzes und ganz vielen anderen Hip-Hopern wohl auch Kontakt hatte und wahrscheinlich die beeindrucken wollte. Weil kurze Zeit, nachdem das passiert ist, haben viele Rapper, große Rapper auch so, Alter, Digga, du bist der Geilste. Und als es dann zur Gerichtsverhandlung kam und das Urteil gesprochen wurde, war keiner mehr da von diesen ganzen Rappern, der zu Fat Comedy gesagt hat, Digga, das bezahlen wir dir oder komm, das war eine geile Aktion. Sondern haben sich alle schön wieder aus dem Staub gemacht. Er war mega enttäuscht gewesen davon. Das habe ich irgendwie mitbekommen. Und auch ein merkwürdiger Typ. Keine Ahnung. Jetzt ist er aber zu 150 Tagessätzen a 15 Euro oder
genau,
ähnlichem.
Und das ist eigentlich Demütigende, ist dann, wenn du dann bei der Strafe siehst, wie hoch ein Tagessatz ist. Also wenn du einen Tagessatz aufgebrochen bekommst
bei ihm 15
und 15 Euro.
Euro,
dann sage ich mal so, ich weiß gar nicht, ob da viel mit Comedy, also ob da im Comedy-Bereich überhaupt Geld verdient wird, geschweige denn, ob überhaupt Geld verdient wird.
Also ja, und dann würde ich mir doch noch mal die Auslegung der Berufswahl überlegen, wenn man Fat Comedy, also nicht wegen Fat, sondern wegen Comedy, wenn man das und wenn man merkt, dass da nichts übergeblieben ist bis jetzt und man schon seit ein paar Jahren im Comedy-Business ist, vielleicht doch noch mal umschweigen. Aber das ist alles seine Sache. Das fand ich jedenfalls auch diesen Anwalt, der den Fat Comedy vertreten hat, auch so ein Typ, den sieht man ab und zu, so völlig irre. Und dann muss ich auch so sagen, es gibt so Anwälte. Das ist auch so ein Beruf für Leute, die gesellschaftlich unbedingt relevant sein wollen teilweise.
Es gibt nicht alle natürlich, aber es gibt es gibt mega wichtige, gut, darüber brauchen wir, aber es gibt auch diese Art von Fernseher, genau wie dieser Typ, der Jizzes vertreten hat. Wie hieß denn der nochmal? Der heißt ja nicht auch Daniel Boschmann oder so, dieser Fernsehrichter.
Wie heißt der noch?
Ich weiß, welchen Nummer.
Ich
habe das Gesicht vor Augen, ich weiß, wen du meinst.
Christoph Bosch?
Nein,
aber Christoph Eickel.
Ja, das ist alles, was man so in
Christoph Anwalt Jizzes. Hier googelt der Chef noch selber.
Christopher Bosch.
Gar nicht so. Guck mal, mein Gehirn ist einfach ein alter Autoschrottplatz. Da nochmal ein Name, da steht nochmal ein Gesicht.
Und ab und zu muss man mit Magneten mal reinkommen und gucken, was am Metall hängen bleibt.
Und dann Und deswegen, und diese Art meine ich, diese Art, der Fat Comedy vertreten hat, ich habe da nur ein so ein Bild gesehen, das sind auch so komische Typen, meine ich, die auf alle Fälle auch in dem Richter-Game eine Rolle spielen.
Also auf jeden Fall alle Anwälte, die wirklich mal bei einer Gerichtssendung mitgespielt haben, sind auf jeden Fall shady. Liebe Grüße an dieser Stelle, weil mir es immer einfällt, an meinen lieben alten Kollegen Carsten Düss, der inzwischen, glaube ich, hauptberuflich als Autor arbeitet, den ich schon wirklich sehr lange kenne, ein sehr lustiger, sehr netter Kollege. Wir haben ganz früher viel zusammen
gemacht. Der Spaßanwalt.
Nein, der hat immer gesagt, ich bin Comedy-Autor, Rechtsanwalt und Pilot. Und alles stimmte. Und das ist einfach, das fand ich immer so mega geil. Der konnte Flugzeuge fliegen, auch richtige Verkehrsmaschinen. Ich weiß nicht, ob er die Lizenz immer noch hat. Schreibt lustige Bücher und arbeitet hinter den Kulissen als unseriöser Vogel und ist auch noch Rechtsanwalt. Und saß dann auch öfter mal so bei Barbara Salisch einfach ab und zu mal so als Job, aber einfach weil er Anwalt war auch, aber auch nah am Fernsehen dran. Das fand ich immer mega geil. Apropos, ich habe noch eine Sache.
Ach so, eine Sache noch.
Ich muss noch eine Sache. Wir sind
in Plauderlaune heute.
Ja, wir sind ein bisschen am Quatschen. Erstmal, also wenn ihr mögt, Richter Ralf Richter, da haben wir uns viel Mühe gegeben. Das war eigentlich unser Kommentar zur großen AfD, AfD-Verhandlungswoche, weil war ja am Dienstag der Prozess vom Oberverwaltungsgericht in Münster, ob die AfD jetzt eventuell mal, nachdem ein paar Jahre schon Akten hin und her geschickt wurden, ob das jetzt nun langsam mal losgehen kann, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD mal beobachten kann, eventuell, mit allen Mitteln auch observieren und so, also als Verdachtsfall. Und die AfD wehrt sich mit so Geschichten wie Anträge langsam vorlesen oder in der Hauptverhandlung dann nochmal irgendwie 500 oder 210 Beweisanträge einbringen. Und natürlich, wir sind im Rechtsstaat, muss das Gericht sich damit befassen. Und es ist, glaube ich, wahnsinnig anstrengend. Ich hatte gehofft, dass es schon ein Urteil gibt, jetzt am Montag oder am Dienstag oder am Mittwoch. Aber es wurde nochmal vertagt und es ist so ein bisschen ein Kommentar auch, wie so Dinge vor Gericht ablaufen. Und wer bei Gericht als Schöffe arbeitet und wer öfter schon mal im Publikum saß, man kann übrigens auch, wenn man sich dafür interessiert, muss man kein Schöffe sein. Man kann einfach zum Land- oder Amtsgericht fahren, gucken, was gibt's für Termine, sich hinten reinsetzen. Wenn man mal ein bisschen freien Tag hat, wenn man mal ein bisschen chillaxen möchte und gucken möchte, was so passiert, kann man sich mal das angucken. Dann sieht man oft auch Rechtsanwälte, bevor sie sich die Robe anziehen. Ich sag mal so, bei vielen ist es ganz gut, dass sie eine Robe drüber haben.
Absolut, glaube ich.
Schon super unseriöse Leute sind. Richter Ralf Richter und eine Sache, und ich muss einfach sagen, weil ich habe was vergessen. Ich bin auch mitverantwortlich für die Sendung und gucke am Ende nochmal drüber. Ich habe zwei Leute vergessen, in die Credits reinzuschreiben. Calvin Kleinen, der mit den dicken Oberarmen, der den Sohn gespielt hat, Ryder Klaas Möselbagger. Sorry, Calvin, wir holen das nochmal nach. Es wird am Montag noch eine neue Version geben. Da stehst du wieder in der ZDF-Mediathek drin. Habe ich vergessen, habe ich übersehen. Und
kann passieren, wenn der Kollege Chef noch selber den Abspann macht.
Ja, ich mache den nicht selber, aber ich habe es vergessen. Also ich übernehme natürlich die redaktionelle Verantwortung. Und mein Kollege Matze Krämer, der sich wie jede Woche, der an der Gitarre ist, aber der auch gleichzeitig ein absoluter Tonvirtuose ist und der einfach die Nachbearbeitung macht, haben wir auch vergessen, weil es am Ende irgendwie dann hektisch wurde und es super aufwendig war, das herzustellen.
Jan, das kann man mit Geld alles wieder regeln und wieder gut machen.
Ja, sag das nicht so laut. Weil
sowas kann man mit Geld wieder gut machen.
Sowas Blöde ist so Inflationsausgleich, auch wird man gerne den Leuten versprechen, aber wir selber sind ja auch abhängig davon, dass wir kriegen auch keinen Inflationsausgleich.
Ja. Ich wollte kurz noch erzählen, zum Abschluss jetzt hier gerade beim, ich höre schon die Musik im Hintergrund, habe gerade noch sagen wollen, nachdem ich dann deine Sendung gesehen habe und Ralf Richter mir wirklich sehr gut in seiner Rolle als Richter gefallen hat, habe ich umgeschaltet zu deinen Kollegen zu Sat.1. Da lief nämlich gestern die besten Comedien Deutschlands, die Sendung. Und da wollte ich ganz kurz eigentlich nochmal mit dir das Line-Up durcharbeiten. Ja, nur am Ende, ob du der Meinung bist, das sind die besten Comedien Deutschlands. Und darf man das eigentlich...
Hast du mir zugeschickt? Ich sehe es, du hast es mir am Freitag, den 8. März, hast du mir das
bereits. Und gestern lief die Sendung dafür zu anstehenden Tour, die sind nämlich dann auch auf Tour, glaube ich, zusammen.
Clever.
Thorsten Sträter wird dabei sein.
Moment.
Mit den besten Comedians.
Also ich sehe hier was mit Kristall, Paul Panzer, Cindy aus Marzahn, Mario Barth, Michael Mittermeier, Mirja Regensburg. Ist das Mirja Bös? Hat die geheiratet?
Ich glaube nicht. Also ich bin jetzt auf der Seite von der TV-Aufzeichnung.
Wie heißt das denn? Die besten
bei My Show. Ist das jetzt die aktuelle? Also gestern lief auf alle Fälle eine mit Thorsten Sträter, mit Markus Krebs.
Oh Gott.
Kristall.
Ach, guck mal, dann gibt es da auch gleichzeitig parallel dazu, gibt es da auch eine Tour. Da hat sich also einer das Geschäftsmodell vom Manager von Florian Silbereisen abgeguckt und macht das jetzt auch mit Comedians. Wer steckt denn dahinter?
Ich finde, wenn Otto nicht dabei ist, sind es nicht die besten Comedians Deutschlands.
Aber wer steckt dahinter? Eventim ist mit drin? Wer macht das? Mercedes-Benz Arena? Maispaß? Ist da Brainpool mit dran?
Maispaß ist dabei. Und auf dem Maispaß-Bild, und jetzt kommt's, Paul Panzer sieht aus wie Kurt Krömer.
Oder andersrum, Kurt Krömer sieht aus wie Paul Panzer. Vielleicht hat sich Kurt einfach Paul angenähert, um ein bisschen breiter, die Leute ein bisschen breiter zu erreichen, raus aus der Nische.
Die eine, hast du auch dieses eine Bild, die so eine Pistolenhand macht mit der, die junge.
Das ist Clara Maria Groppler. Die hatte mal Stress mit der AfD, glaube ich, oder mit irgendwelchen Faschos. Da habe ich sie mal in Erinnerung gehabt.
Und, jetzt macht und die sie, daneben ist, wer ist die der Frau daneben?
Ist das nicht Julia Leischik?
Kenne ich auch nicht.
Und ist das Buddy Ogün unten rechts? Du,
nee, ganz unten, der ist, der, ich weiß nicht, wie der heißt, der macht verschiedene Rollen. Der hat einmal eine Sache gemacht am Anfang, die fand ich mega witzig. Ich glaube, die durfte er nicht mehr machen, weil er einen Stereotypen danach gemacht hat. Jetzt macht er andere Sachen, die, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe den aber schon ein paar Mal im Internet vorhin gesehen. Das ist ein Internet-Comedian, glaube ich. Christoll hat extrem abgenommen. Dem geht's gut.
Schade. Der hat, schade, jetzt gucke ich ihn nicht mehr so gern.
Nee. Olaf Schubert frage ich mich ein bisschen. Warum ist Olaf Schubert dabei? Ich finde, der hat eine Ausnahmestellung. Die finde ich echt gut. Ganz ehrlich.
Ich finde den auch sehr gut. Ich glaube.
Olaf Schubert, und ich wundere mich, dass Olaf Schubert sich da eingereiht hat. Nicht, dass ich die anderen alle jetzt völlig scheiße finde oder sagen
würde. Aber ist das Paul Panzer neben Markus Krebs?
Ja.
Zwischen Michael.
Ja. Der sieht aus wie Kurt Krömer.
Aber ich will doch jetzt nicht irgendwie die Abnehmgeschichten von, jetzt guckt man sich das an und denkt so, vor allen Dingen hauptsächlich interessant, weil der sich so äußerlich verändert hat, will er jetzt irgendwie einen auf Macker machen oder was? Auch Michael Mittermeier mit seinen grauen Haaren,
ja,
mit
diesem Michael Mittermeier habe ich über die Jahre zu wenig verfolgt, um zu wissen, wie der momentan drauf ist. Hab ewig lange kein Stand-up. Der hat damals mit den Guano Apes einen Hit gehabt. Der war einer der größten. Der war einer der ersten.
Was mit den Guano Apes? Hatte
Michael Mittermeier? Ja, doch mit diesem Kumbaya oder so ein Lied mit den Guano Apes. Haben die zusammen
Michael
gemacht.
Mittermeier hat mit den
Guano Apes. Michael Mittermeier featuring Guano Apes hat einen Song zusammen. Hundertprozentig. Da bin ich mir ganz sicher. Das war die goldene Zeit. Da hat er immer diese Lederhose getragen. Er hat noch eine Zeit lang immer Lederhose getragen.
Mit dem umgedrehten Käppi nach hinten.
Richtig.
Zur Blütezeit von Erkan und Stefan.
Von diesem Image hat er sich leider verabschiedet.
Aber er sieht gut aus. Also man sieht vor allen Dingen, dass da sehr viel so Imagepflege und Selfcare und Personal Improvement läuft da bei den Leuten. Chris hat abgenommen, Paul hat abgenommen, Michael sieht auch ein ganz neuer Look. Markus Krebs sieht aus wie immer so ein bisschen abgebrochener Stefan Raab. Irgendwie ist das auch Stefan Raab. Auch
Markus geil, Krebs finde ich wirklich, Markus Krebs fährt übrigens folgende Technik. Der erzählt innerhalb von 20 Minuten so viele Witze, dass auf alle Fälle einer dabei ist, wo du lachen musst. Das ist die alte Phipps-Asmussen-Schule. Du ballerst einen nach dem anderen und lachst auch selber mit. So ein ansteckendes Lachen, was man sich so aneignet, damit die anderen Leute mitlachen. Das hat er wirklich, muss man mal jetzt ohne neidlos anerkennen, perfektioniert. Der ist wirklich der neue Phipps Asmussen auf so eine moderne Ebene und haut ein Ding nach dem anderen raus und kriegt, ich war ja mal bei Phipps Asmussen auf dem Konzert, das ging wirklich, also Konzert.
Genau, da hat er gesungen.
Die alten.
Schön Windeln an, ich stehe in der ersten Reihe bei Phipps Asmussen.
Phipps Asmussen covered Stones, hat er die größten Stones-Songs gesungen. Nee, aber der macht das ja auch nach 3 Stunden. Die erste Stunde habe ich nicht gelacht bei Phipps Asmussen und nach der Pause ist er wiedergekommen und hat er mich gebrochen. Und irgendwann ist ein kollektives Lachen, so ein Aufgeben.
Ich kann mich noch an den runden Verwandtengeburtstag erinnern, im Hafen Haus in Bremen-Fegesack, wo alle zusammensaßen und die Stimmung so mittelmäßig war und irgendwann dann irgendwie ein älterer Verwandter eine Phipps Asmussen CD aufgelegt hat und dann alle einfach auf so einer Familienfeier Phipps Asmussen von CD gehört haben. Und das aber irgendwie ganz geil war.
Als für eine Erlösung, keiner musste mehr reden.
Aber interessantes Konzept. Das werde ich jetzt gleich ins Rabbit Hole fallen und mal recherchieren, wer da geschäftlich dahinter steckt. Ist jetzt, das so ein
Brainpool-Ding? Genau, meine Idee. Ja, genau. Meine Idee ist nämlich, was die können. Das kennen wir hier bei Spotify doch schon lange. Die besten PodcasterInnen Deutschlands gehen auf Tour in gewürfelter Gruppe. Und da,
ich sehe es, was es ist. Ich sehe es, was es ist. Es ist Bunnyfly Media. Es ist tatsächlich Markus Wolter, der ehemalige neuen Live-Chef.
Den kenne ich doch.
Also der alte, inzwischen, ich glaube, Antagonist von Stefan Raab. Es ist Brainpool. Es ist Brainpool.
Krass.
Brainpool macht das Prinzip wie Florian Silbereisen mit dieser komischen Frühlingsfestshow. Also ein bisschen ab und zu Fernsehen und die Kohle wird über die Tour eingespielt. Interessant. Interessant.
Wow. Wir machen nächstes Mal die großen 5 Podcaster in Deutschland, die wir mitnehmen würden auf so eine
Reise. Also Bill und Tom würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil die machen es inzwischen, glaube ich, selber.
Immer nur einer von jeder Crew.
Man dürfte nein, nur einen. Nein. So ein großes Podcast-Fest, also Bill und Tom auf jeden Fall, weil das Geile ist, wenn du mit Bill und Tom unterwegs bist, die sorgen mal dafür, dass hinter den Kulissen die geilsten Getränke stehen, immer weiche Sofas, es ist alles immer hinter den Kulissen, ist alles mega geil, was da vorne auf der Bühne passiert, ist nicht so wichtig, solange hinten die Stimmung gut ist und dann auch die Leute, die dann das mitveranstalten, sich mit Tom und Bill fotografieren können und sich so ein bisschen in deren Glanz sonnen, das ist das Konzept, wo wir eigentlich wo wir nicht mitspielen können, irgendwie, wir sind noch ein bisschen zu unglamourös hinter den Kulissen, obwohl als du mal die Sextoys hattest in der Markthalle, in Hamburg, in der Sporthalle. Das war ja auch ziemlich nah dran, als du da mit so Dildos saßt hinten. Und so Penisse oder so eine Taschenmuschel geschenkt bekommen.
Jeder. So Leute, wir müssen jetzt Schluss machen für heute.
Da willst du jetzt aufhören, so rüber zu reden oder was?
Ich muss mich jetzt hier wieder in meine Rolle des Familienvaters begeben. Wünsche euch allen da draußen ein schönes Wochenende, beziehungsweise einen schönen Wochenanfang. Ihr seid auf dem Stepper, ihr seid mit euren Liebsten oder Liebsten gerade dabei, so neue Ficktechniken auszuprobieren. Habt so ein Öl gekauft und sitzt mit dem Handbuch gerade auf dem Bett. Habt diesen Podcast hier.
Stell dir mal vor, du hast so ein Handbuch und so ein Öl und probierst dann so neue Sextechniken aus. Ja. Schatz, jetzt musst du hier mal ganz kurz deinen Penis einmal hier hinein. Und dann
du machst das Bein so hoch jetzt, Marco.
Nee, warte. Die Eins ist an der Ferse und du musst erst die Eins auf die Zwei falten. Wie weißt du, wenn man so einen Schwan macht, origami-mäßig?
Ja, natürlich. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in den 90ern einen Kollegen hatten in Hamburg, in St. Pauli. Der hatte einfach ganz normal in seiner WG-Zimmer über dem Bett so eine Fickschaukel, die er dann auch so zusammengefaltet hat. Und immer, ich so, was hängt denn da über dir? Immer so eine Sexschaukel. Ich so, und hast du eine Freundin? Er so, nö. Aber war mit der Ex? Und ich so, mit der Ex? Er so, ja, haben wir einfach probiert. Und dann meine ich, seit wann seid ihr nicht mehr zusammen? Er so, seit einem Jahr. Und ich so, und hast du die Seite mal benutzt? Er so, nö.
Auch.
Das ist auch so eine traurige alte Sexschaukel, die dich noch an deine besseren Sexjahre erinnert. Hängt da aber einfach noch als Erinnerung.
Wobei man nicht weiß, ob das wirklich die besseren Sexjahre waren und mit der Sexschaukel.
So Leute, das war sie echt, ne? Also macht's gut.
Ey, ich muss jetzt nach Bremen fahren. Ich bin morgen in der Linie 90. Ich sag die Haltestellen an. Natürlich immer
das,
live.
Da freue ich mich für dich.
Wirklich. Nee, morgen ist Streik in Bremen. Bremer Straßenbahn AG streikt morgen. Wahrscheinlich aus Protest gegen Böhmermann in Linie 90. Dann so, die dann erzählen mit dem armen Imker.
Ey, oder Ersatzverkehr. Du fährst dann morgen mit dem eigenen LT28 vor, mit eingebauten Bänken und bringst die Leute von A nach B. Dann wirst du echt unsterblich. Ersatzverkehr. Das wird dann genauso wie Helmut Schmidt, als er damals bei der Überschwemmung die Bundeswehr gerufen hat. Bremen ruft Böhmermann, kommt dann vorbei, wenn die streiken und du fährst mit dem Bus privat die Leute von A nach B. Denk da mal drüber nach.
Mach ich bis Mittwoch bei Boomer Cringe und auf nach Bremen Nord mit der Linie 90 ab morgen.
Und wenn du finstere Gedanken hast oder an Selbsttötung denkst, dann such dir ärztliche Hilfe. Sprich mit jemandem darüber, mit Freunden, in der Familie oder deinem Arzt oder deiner Psychologin oder ruf die Telefonseelsorge an unter der 0800 111 0111. Ist die das ganze Jahr über, 365 Tage, 7 Tage die Woche, 24 Stunden erreichbar. Die Telefonseelsorge 0800 111 0111.
Tschüss.